Ja, willkommen zu Liedkultur, Ausgabe 6. Ich hoffe, man hört uns. Der Chat hat noch nicht sehr viel dazu gesagt. Das heutige Thema ist verrucht, nämlich Computerspiele, und wir werden auch auf Videospiele eingehen, Konsolenspiele und so. Ja, bei mir sitzen zwei Computerspieler aus Jena. Einmal Carsten.
Hallo.
Und Anke.
Hallo.
Ja, wunderbar. So, Anke kennt sich ein bisschen mehr aus, auch mit Konsolen und Videospielen. Und Carsten ist, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem Computerspieler, ne?
Genau.
Man hört mich sehr gut. Das lese ich gerne im Chat. Vielleicht kann jemand im Chat auch noch ein Pad anlegen und Shownotes machen. Das würde wäre sehr hilfreich, weil ich das irgendwie gleichzeitig nicht gut hinkriege. Vielleicht mal erstmal, was macht ihr sonst so außer Computerspielen? Vielleicht Anke?
Ja, also ich bin hier in Jena Informatiker und mache ich also diverses. Ich interessiere mich auch für freie Software, bin ab und zu mal bei Veranstaltungen anzutreffen, gucke ein bisschen rum, also unterschiedlich. Bin Metal-Fan, gehe zu Konzerten.
Ah ja, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Metal und Computerspielen?
Nicht unbedingt kausal, aber es existieren Korrelationen, würde ich sagen.
Ja.
Ja, und ich bin auch so aus der Informatiker-Ecke, mache jetzt sehr viel Kommunalpolitik hier in Jena, habt auch so ein kleines kommunalpolitisches Amt inne und habe daher nicht mehr ganz so viel Zeit für die Spiele, aber
was hast du denn für ein kommunalpolitisches Amt inne?
Ich bin hier im Ortsteilrat Jena West, also für die Piraten damals auch angetreten und jetzt seit über einem halben Jahr treffe ich auch schon drin.
Ja. Und dann muss ich mit dir nochmal irgendwann einen Podcast über Tattoos machen, weil man sich da so ansieht. Dann müssen wir aber irgendwie was machen mit Screencast oder Video oder so, sonst sieht man das ja alles gar nicht.
Ich mache auch Streaming seit kürzester Zeit relativ viel, daher könnten wir das sicherlich hinkriegen.
Streaming, also Videostreaming.
Ja, Videostreaming.
Ja, gut. Dann, denn da muss man ja irgendwie die Sachen auch sehen. Gut, wir können vorher ganz viele Fotos machen und die dann irgendwie verlinken, aber es ist irgendwie nicht so. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil das ja natürlich auch was Kulturelles ist.
Ja.
Und ich habe mich ja mal so ein bisschen mit Samoanisch beschäftigt, steht jedenfalls in der Wikipedia. Und dort gibt's auch eine ganz wichtige Tattoo-Tradition, und da habe ich was drüber gelesen.
Okay.
Ich habe da mal was gelesen.
Wunderbar.
Da kann ich mich dann auslassen. Das wäre also schon ein schönes Thema. Aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt erstmal Computerspiele. Und ja, wir haben immer noch kein Pad, deshalb ist es irgendwie schwierig. Computerspiele. Da muss man erstmal fragen, was ist das überhaupt? Was fasst man da alles drunter? Und da gibt's ja noch andere Bezeichnungen, zum Beispiel Killerspiele und so. Ja, vielleicht, weil Carsten jetzt mehr der Computerspiele-Experte ist, sagst du mal was, was sind eigentlich Computerspiele?
Also Computerspiele sind Programme auf einem Computer, die durch die Entwickler eine gewisse Herausforderungen für den Anwender immer bieten, eine Art Wettbewerb im gröbsten Sinne. Man hat im Normalfall eine schöne Spielwelt, durch die man sich bewegen kann und durch die man dann auch irgendwelche Geschichten erleben kann. Und teilweise kann man da auch einen Charakter entwickeln, der dann irgendwie mit dem man sich identifizieren kann. Und ja, im Prinzip muss man dann irgendwelche Herausforderungen, Aufgaben lösen, die der Ersteller dieses Spiels dann dem Spieler gestellt hat.
Mhm. Ja, und was hat das jetzt, warum heißen die Killerspiele?
Das ist natürlich eine sehr fragwürdige Bezeichnung, die durch die Politik vor allem kam. Das wird vor allem für die Ego-Shooter benutzt. Also Ego-Shooter sind Spiele, bei denen man aus der Ego-Perspektive, also durch die Augen quasi der Spielfigur, herumläuft und eben wie in einem Shooter herumschießt. Das ist nun mal so, dass man da eben dann auf irgendwelche, meistens sind das Militär-Shooter, man spielt irgendeinen Soldaten und muss gegen andere Armeen da antreten. Und die Politik hat dann teilweise eben gesagt, dass solche Spiele auch Auslöser für ja, Amokläufe und irgendwelche anderen Entwicklungen, also negative Entwicklungen bei Jugendlichen, verantwortlich sein könnten und deswegen sollen die verboten werden, etc. pp.
Und ist da was dran?
Also ich habe auch schon, als ich noch minderjährig war, viele solche Spiele gespielt und ich denke, ich habe dadurch keine negativen Erfahrungen gemacht oder mich dann irgendwie in eine fragwürdige Amoklauf-Ecke begeben. Von daher, ich persönlich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Viele
Bist
Leute,
du Sportschütze?
Nee, okay. Absolut nicht. Viele Leute, die sowas spielen, sagen, dass sie sich dadurch abreagieren. Also, dass sie dadurch den Stress, den sie so täglich haben, dann irgendwie so ausleben können. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach nur Unterhaltung. Also, man läuft herum und will irgendein Ziel erreichen oder will man eine schöne Spielwelt irgendwie erleben. Und ob man da nun herumschießt oder irgendwas aufbaut oder sonst irgendwas macht, ist da relativ egal. Hauptsache, das Spiel bringt Spaß.
Und Anke, was meinst du? Du bist ja, glaube ich, weniger so aus der Ego-Shooter-Fraktion, sondern
Doch.
Schwertkämpfer. Auf deinem T-Shirt steht I bet the Swordmaster.
Ja, das ist eine Anspielung auf ein Adventure aus den 90er Jahren. Auch ein Computerspiel, kein Konsolenspiel. Und ja, das habe ich sehr gerne gespielt. Ja, in dem Spiel ist man ein halbwüchsiger Mensch, der gern Pirat werden möchte und Prüfungen ablegen möchte. Und eine davon ist, den Schwertmeister zu besiegen. Und wenn man das tut, bekommt man ein T-Shirt. 100% Baumwolle heißt es in dem Spiel, auf dem genau diese Aufschrift steht. Deswegen dieses T-Shirt. Es ist Monkey Island, der erste Teil. Also
oh, Monkey
The
Island.
The Secret of Monkey Island,
ja. Ah, ja, das kennen wir ja. Wieso habe ich da kein T-Shirt bekommen? Das ist ja eines der wenigen Spiele, das ich gespielt habe. Ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus. Aber
ich spiele aber auch Ego-Shooter.
Aha. Und was meinst du zur Killerspieldebatte? Bist du Sportschütze?
Nein, nein.
Was ist das? Schon wieder.
Hab maximal auf ein paar Pfeile auf eine Scheibe geschossen, aber keine Feuerwaffen bisher. Also nur virtuelle. Ja, ich finde, dass da sehr viel Hysterie gemacht wird und man weiß eigentlich nicht so wirklich, was passieren kann, aber die Argumente ähneln frappierend Diskussionen, die in früheren Jahrzehnten über das Fernsehen gemacht wurden und inzwischen haben sich alle abgeregt. Und ja, dann geht es darum, dass Studien gemacht werden, ob das Spielen solcher Spiele vielleicht die Leute etwas aggressiver macht in dem konkreten Moment. Aber ja, bei anderen gesellschaftlichen Situationen wird Aggressivität dann auch wieder geduldet, zum Beispiel beim Fußball, also während man spielt, ja, nicht unbedingt als Fan. Und das sind Sachen, wo man dann wirklich aufpassen muss, dass man nicht verschiedene Themen durcheinander wirft und dass man sachlich bleibt.
Mhm. Ja, wir verlinken mal, wenn ich es finde, da, vielleicht kann der Chat da helfen. Es gibt ein Interview mit Renate Künast, wo sie Computerspiele verteufelt, sie nennt sie Killerspiele. Und das ist in der Talkshow, wo sie mit Schäuble sitzt. Und das ist total lustig, weil sie so sich festbeißt an den Killerspielen, dass Schäuble irgendwann die Augen verdreht. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, meine Güte, ich habe überhaupt keine Argumente mehr. Ich bin doch hier der Böse. Also das ist sehr, sehr gut. Und da sieht man auch, gerade auch da, wie eigentlich, also die ganze Sache so wirklich verteufelt wird. Es ist da auch keine, also sie hat auch kein Argument. Sie bringt dann das Argument, dass es besser ist, wenn die Leute da am Computer, genau nicht, wenn es besser ist, wenn sich die Leute im realen Leben auf dem Schulhof schlagen, als dass sie da irgendwas spielen. Und das ist, also das finde ich schon ziemlich heftig. Gut, ja, wir wollen ja nicht so viel über Politik reden, das ist ein anderer Podcast, sondern über die Spiele selbst. Also, dann fangen wir mal an. Jetzt gibt's ja Computerspiele im engeren Sinne und dann gibt's ja noch das, was Anke vertritt, Videospiele, Konsolenspiele.
Also ich habe auch viele Computerspiele gespielt, aber in den letzten Jahren sind es mehr Konsolenspiele, das sage ich mal so.
Und Konsolen, da gibt's ja auch verschiedene, ne?
Ja, es gibt verschiedene, relativ bekannte von vor allem drei Herstellern, aber es gibt auch eine Reihe unbekannte.
Mhm.
Teilweise sogar mit offener Hardware. Aber muss ich gleich sagen, von denen habe ich leider keine. Also.
Aha. Also wir sehen schon, die Klassifikation ist schwierig, da schreibt jetzt ja auch schon jemand. Ego-Shooter-Killerspiele, Videospiele. Dann gibt es natürlich Videokonsolenspiele, die auch Ego-Shooter-Spiele sind und so, also ja. Das überlappt sich. Dann steht hier Adventures. Was sind denn Adventures?
Ja, schon Monkey Island könnte man darunter sehen. Also so Abenteuerspiele, meistens waren das damals so 2D Point-and-Click-Adventures, wo man also irgendwo hinklickt und da geht die Figur dorthin und dann kann man da interagieren, hat meistens unten solche Verben als Interaktionsmöglichkeiten, zum Beispiel gehe zur Tür oder nehme irgendeinen Gegenstand, verbinde den mit einem anderen Gegenstand und löse damit ein Rätsel.
Ja, du bist zu jung, du bist echt zu jung. Also ich habe ja auch mal Kontakt zu solchen Spielen gehabt, als ich noch Datensklave war. Ich habe mal als Datensklave gearbeitet, da musste ich irgendwelche Daten in den Computer eingeben als studentische Hilfskraft in einem Uni-Institut. Und das war Mitte der 80er.
Okay.
Und da gab es halt Bildschirme, so wie man sie heute immer noch in so Filmen sieht, wo dann irgendwie so Text drüber läuft und mehr als Text läuft dann nicht drüber. Und das war auch wirklich so, dass der Text manchmal so langsam drüber lief, dass sich so die Buchstaben nacheinander in der Reihe aufbauten. Und da gab es halt Text-Adventures und da war nichts anderes als Text. Und da gab es dieses eine ganz berühmte, jetzt brauche ich wieder den Chat als Hilfe, aus dem sich dann später Zork entwickelt hat. Das hieß einfach nur Adventure und lief auf diesen Mainframe-Computern. Und das hat dann, The Colossal Cave Adventure, genau, The Colossal Cave Adventure. Hoffentlich findet das hier noch jemand. Ich schreibe es mal schon mal auf, damit ich es nicht vergesse. Colossal Cave Adventure. Das ging also, da wurde so beschrieben, du bist irgendwie am Rande eines Waldes, da links ist die Hütte und da vorne ist irgendwie ein kleiner Fluss. Und dann konnte man irgendwie was eingeben. Ne? Und dann konnte man eingeben, go. Und dann passierte irgendwas. Ne? Dann konnte man go north, go right, go left und so. Ja, und immer mehr Dinge passierten und ja, man ging dann immer weiter und bekam immer mehr. Man konnte dann irgendwelche Sachen aufheben. In der Hütte war dann nämlich schon so eine Lampe und so, was man halt später brauchte. Da musste man Rätsel lösen. Und also richtig wie Adventure, wie auch Monkey Island, nur ohne Grafik. Und das war schon damals ziemlich gut. Wir haben uns da, wo wir ja eigentlich Daten eingeben mussten, auch immer sehr gut vergnügen können. Ja, und das war so mein erster Kontakt mit Spielen. Und dann lange nicht mehr.
Die gibt's aber heute auch immer noch.
Ja, also
es gibt immer noch eine relativ große Fanbase, die auch wirklich diesem Text-Adventure treu geblieben ist, die auch heute dann noch neue Text-Adventures programmieren, weil das einfach so ein anderes Feeling ist, als wenn man dadurch so eine fotorealistische Spielwelt rumläuft.
Mhm. Es gab auf dem letzten Camp, auf dem Chaos Communication Camp, auch ein spezielles Text-Adventure, was der Joel produziert hat, für die Location.
Sehr cool.
Die hatte einen Bezug zur Location, denn an dem, das war ja mal eine russische, also sowjetische Militärbasis, und von da aus ist auch irgendwie ein Pilot gestartet, der irgendwie über Berlin verunfallt ist. So ein ganzes, der ist, glaube ich, in den Schlachtensee oder so gefallen, in irgendeine, hoffentlich weiß der Chat das und kann das hier reintun, in irgendeinen so einen See jedenfalls. Das war auch eine ziemlich geheimnisvolle Geschichte. Und in dem Text-Adventure gerät man in den Sog dieser historischen Ereignisse und findet dann alles raus, was man aber auch herausfinden konnte in dem Museum, was auf der Location ist. Also das war ganz, das ist wirklich super gemacht. Und vielleicht gibt es ja das diesmal wieder. Also für die Leute, die das letzte Mal nicht da waren, die können das dann auch spielen. Also sehr gut gemacht, Text-Adventure. Joel hat das entwickelt und hat dann eben auch dazu so richtige Open-Source-Software benutzt, die man nutzen kann, um sowas zu bauen, weil das ja schwierig ist. Man muss ja die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten alle haben. Also da gibt man einfach einen Text ein, also naja, nicht einfach, aber man gibt halt einen Text ein und das Programm schafft dann diese ganzen Handlungsmöglichkeiten. Ist natürlich viel Nacharbeit noch und da gibt's halt eine ganze Szene, also ganz toll. Wie gesagt, das war, glaube ich, der Anfang und dann ging's los mit, was haben wir? Oh, jetzt gibt hier der Chat. Jump'n'Run. Was
ist Jump'n'Run? Ja.
Ah ja.
Anke, ja gut, dann Anke.
Ja, Jump'n'Runs, ich glaube Anfang der 80er hat das angefangen mit Donkey Kong und kurz danach Mario Brothers. Und finde ich besonders beeindruckend, wenn man dran denkt, dass diese Spiele eigentlich dass die bis heute bestehen. Also sowohl von Mario Brothers als auch von Donkey Kong gibt es relativ aktuelle Teile vom letzten Jahr noch. Und das ist eine Serie, das sind Serien, die nicht tot zu kriegen sind. Die sind nach wie vor beliebt. Und die werden auch noch in 2D gespielt. Na, inzwischen sind die Grafik noch ein bisschen bunter und hübscher und runder. Aber eigentlich hat sich an dem Spielprinzip jetzt gar nicht so viel verändert.
Ja, also wir hatten auch gerade das Thema, ich bin so ein bisschen jünger. Jumping Runs war noch im Prinzip das Genre, was mich dann so richtig gefesselt hat an dem Computer. Damals so, ich sag mal, 93, 94 rum, da gab es gerade speziell auf dem Computer Jazz Jackrabbit als Beispiel dafür. Das war im Prinzip vom Spielprinzip und von der Spielwelt her mit Super Mario zu vergleichen, nur dass man halt statt einer Figur, die rumrennt und auf die Gegner draufspringt, einen Hasen hat, also ein grüner Hase, so ein humanoider Hase mit einem Gewehr, der dann so halt auf die bösen Gegner geschossen hat. Und diese bösen Gegner, das war das Lustige daran, sind ganz boshafte Schildkröten. Und die Story auch, da hat halt so ein böser Schildkrötenoberer Bösewicht halt die Hasenprinzessin entführt und dieser Jazz Rabbit hat dann versucht, diese wieder zu retten. Und das Schöne war eben, dass da diese Spielwelt unglaublich bunt war und auch die Figur so lustig. Da hat man viele Parallelen zu Bugs Bunny gesehen. Also die haben das sehr, sehr elegant gelöst, dass man da sich mit dieser Figur auch identifizieren konnte, dass es einfach lustig war. Und da gab es dann auch jede Menge Nachfolger davon. Ich glaube, bis knapp 2000, also über 7 Jahre lang, hat man da immer wieder mit diesem Spiel Erfolge feiern können. Das ist doch wirklich schön gewesen. Und weil wir vorhin ja bei dem Thema waren, das war dann so wichtig für mich, das spiele ich auch heute noch, dass ich mir das auch als eines meiner Tattoos, also diese Spielfigur, diesen Hasen, habe machen lassen. Aber hier auf dem Bein, das sieht man gerade nicht.
Ach so. Ah ja, na, das wird dann sowieso noch, weißt du, wo du sonst noch Tattoos hast? Gut, okay. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie Jump'n'Run geht, da mir das überhaupt nichts sagt. Klar. Also ihr nennt dann immer neue Namen. Ja, weiß man ja. Jetzt kommt hier, leider sind sie nicht im Chat in dem Dings notiert worden. Donkey Kong, ja gut, und dann ist irgendwas mit dem Hasen gewesen. Wenn ich jetzt diese Titel höre, weiß ich immer noch nicht, und dass dann Hase vorkommt, weiß ich immer noch nicht, was man da eigentlich machen muss.
Wie der Name sagt, im Prinzip geht es darum, man springt und rennt. Also man hat meistens eine 2D-Welt und hat dann eine Figur, die man mit den Pfeiltasten steuert und zum Beispiel mit der Leertaste springt man dann über irgendwelche Hindernisse. Da laufen dann halt auch irgendwelche Gegner herum und es gibt Fallen, zum Beispiel eben eine Schlucht, in die man nicht runterfallen darf, oder manche Figuren sind auch sehr allergisch auf Wasser, muss man eben elegant drüber springen und dann Zweifel geht es eigentlich nur darum, von linken Rand der Spielwelt bis zum rechten Rand zu gelangen. In einer gewissen Zeit meistens. Man hat also noch so einen Zeitdruck, irgendwie ein paar Minuten halt. Man muss möglichst schnell, möglichst auch noch irgendwelche Goldmünzen oder irgendwas einsammeln. Und dann kommt man eben ins nächste Level, was dann wieder noch anfordernder wird. Also wieder irgendwelche schwierigeren Gegner oder Fallen hat.
Ah ja.
Und also, auf dem Weg?
Ja?
Auf dem Weg kann man auch oft Schätze einsammeln, Münzen, extra Leben, manchmal gewisse Gegenstände, die einen für eine Zeit lang besser machen, als man sonst ist. Dann ist man größer oder dann kann man sterben, ohne dass man eigentlich stirbt. Man verliert bloß dieses sogenannte Power-Up. Und das sind so ganz typische Elemente, die findet man immer wieder.
Mhm. Also dazu gehört wahrscheinlich auch dieses eine mit den Pinguinen, was man mal
Supertux, hervorragend.
Ja, das ist großartig, ja.
Ja, Supertux. Sehr zu empfehlen. Genau, das habe ich auch mal gespielt. Also ich habe ja wenig Computerspielerfahrung, aber Supertux, das tauchte mal irgendwo auf irgendeinem Linux-Rechner. Ja, das war damals noch in meiner Gentoo-Zeit. Ja. Dann konnte man irgendwie, da konnte man sich ja immer alles so zusammenstellen und irgendwie wurde einem dann dringend empfohlen, Supertux zu installieren. Das war irgendwie in dem Baum mit drin und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt, muss ich jetzt haben. Und dann habe ich es natürlich auch mal gespielt. Schreibt gerade jemand, Gentoo ist auch sowas wie ein Spiel. Naja, der Grund, warum ich keine Computerspielerfahrung hat, war, dass ich jahrelang Gentoo gepflegt habe. Das hat so viel Zeit gekostet, dass ich hinterher nichts anderes mehr gemacht habe, als neues modulares X-Window zu installieren und so. Und dann habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ich stelle um auf so ein System für Dumme, also Mac, OS X und plötzlich hatte ich Zeit für Podcasts. Sonst wäre ich jetzt immer noch am Basteln. Gut, ja, Gentoo ist auch so ein Spiel. Also Jump'n'Run, das haben wir jetzt geklärt. Dann steht hier Sportspiele.
Ja. Ja. Sportspiele, gut, kann man sich gleich was darunter vorstellen. Man hat eine Sportart, die in irgendeiner Weise modelliert wird, also entweder sehr detailliert, dass man wirklich versucht, Bewegungen wie auch immer als Computerspiel nachzuahmen. Ich kann mich erinnern, in den 90ern, also zu DOS-Spielzeiten gab es da so Summer Games und Winter Games Spiele. Das waren so Sammlungen, die haben eigentlich alle gespielt. Man musste wie so ein Verrückter auf irgendeine Taste hämmern, damit der Stabhochläufer möglichst schnell rennt. Ja, oder man musste auf seinem Gamepad die Turbo-Taste aktivieren, damit das schön gecheatet ganz schnell geht. Und wir haben da stundenlang verbracht mit Bobfahren, Skispringen und ähnlichen Geschichten. Ja, das gibt's natürlich, gibt's ganz berühmte Serien eigentlich, sowas wie FIFA, Soccer, PES, also Fußballspiele, dann gibt's aber auch entsprechende Spiele. Ja, Eishockey ist ganz beliebt, es gibt aber auch wirklich viele
Basketball
Golf.
Also man muss auch sagen, dass gerade diese Spiele zu den erfolgreichsten, also kommerziell erfolgreichsten Spielen überhaupt gehören. Also da gibt es jetzt Reihen wie bei FIFA, also was so das Fußballspiel ist. Die existieren halt seit 15 Jahren. Jedes Jahr kommt ein neues Spiel raus, mit halt besserer Grafik oder halt aktuelleren Mannschaften und auch aktuellen Lizenzen. Das ist ja gerade das Schöne daran, die Hersteller holen sich die offiziellen Lizenzen, können dann eine richtige Mannschaft mit den richtigen Spielern halt reinstellen.
Ja, aber wie spiele ich das denn? Ich meine, da sind da jetzt Leute, die laufen. Ich habe ja keine 11 Hände. Und dann muss ich da mit mehreren spielen, jeder ist ein Spieler. Oder?
Nee, du hast halt so dein Gamepad im Normalfall und das Spiel ist so intelligent, es erkennt relativ, wer der naheste Spieler am Ball ist und also von deinen eigenen Spielern, und dann steuerst du ausgerechnet diesen und kannst dann eben mit der richtigen Richtung dann halt den Ball weiterspielen und es erkennt dann wieder, wer dann von deinen Spielern da am nächsten wäre, und dadurch kannst du halt, wenn du es gelernt hast, relativ gut dann auch Tore schießen oder halt irgendwelche anderen tolle Sachen erreichen. Das ist auch im E-Sport-Bereich, also im so richtigen Computerspiel-Turnierbereich, eins der angesagtesten Spiele. Also da gibt es richtige Meisterschaften mit auch entsprechend hohen Gewinnen, wenn man das gewinnt. Also da gibt es Leute, die können davon leben.
Ja. Also ich habe dann irgendwie da so mein, wie nennt sich das, dieses Ding, was man in der Hand hat?
Gamepad.
Gamepad normalerweise.
Gamepad, genau. Gamepad. Und da kann ich halt schießen und laufen und sowas, je nachdem.
Unter anderem.
Ja, sonst bei Sportspielen hast du vor allem auch Rennspiele, also so, ich sag mal, zum Beispiel Rallye-Spielen oder so dieses DTM, also dieses Tourenwagen oder halt irgendwelche.
Was Need for Speed.
Need for Speed ist dann zum Beispiel die andere Ecke. Da gab es jetzt viele Spiele, die so in diesem Untergrundrennen, so illegale Untergrundrennen war. Die haben sie jetzt aber auch wieder teilweise auf richtige Rennstrecken umentschieden. Und dadurch, dass du so eine gewisse so Unterschiede eben mal in diesen Spielszenarien hast, kannst du davon halt auch, ich glaube, mittlerweile über 15 Stück rausbringen, also von Need for Speed. Das ist auch halt eine sehr langfristig existierende Spieleserie.
Ja. Dann gibt es ja auch solche, die so eine Mischung darstellen, ne? Also dieses Grand Theft Auto zum Beispiel.
Oh, ja.
Da muss man ja, ist ein bisschen Adventure und da muss man aber auch schnell fahren können und so. Das ist dann, nennt man das dann Crossover oder gibt es da wieder eine Kategorie?
Es ist in größten Teil eigentlich nicht zu vergleichen mit einem Rennspiel. Also das sind eher Nebenmissionen, wo man wirklich mal gegen andere fährt. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein ganz anderes Genre. Also darüber könnte man fast einen Tag alleine reden.
Ja. Wie heißt denn das dann, das Genre? Weil das darf ich noch nicht haben.
Das ist einfach, also das grobe Genre würde ich einfach als Actionspiel beschreiben. Aber das ist einfach mal auch so eine Computerspielserie, die auch, da kommen wir zum Verruchten, die auch so einen gewissen Ruf hat in der Öffentlichkeit und immer wieder herangezogen wurde in dieser Killerspiel-Debatte. Ja, das ist wirklich ein ganz eigenes Thema. Und
aber da muss ich doch gar niemanden töten. Also ich kann natürlich bei Grand Theft Auto
man muss auch
Leute töten, aber
das
man muss, glaube ich, nicht.
Na schon, du spielst eigentlich in jeder Episode dieses Spiels halt irgendeinen Kriminellen. Also von dem Mafiosi über irgendwelche
Untergrundgangster. Ja, klar, aber ich habe nie jemanden getötet, als ich das gespielt habe.
Ja, dann hast du wahrscheinlich keine Mission gemacht, sondern nur so in der Welt rumgelaufen. So dieses, ist ja eigentlich eine, so eine Echtweltsimulation.
Ja, ja.
Ne? Na
ja.
Und wenn du so rumläufst, dann kannst du halt schon
doch, ich habe auch Missionen gemacht, aber nicht lange.
Ja,
wahrscheinlich.
Okay. Gut.
Also es gibt in den GTA auf jeden Fall viele Missionen, wo man Leute umbringen muss. Also wenn man in der Geschichte weiterkommen will, muss man das auch. Aber man muss nicht Amok laufen, was ja immer gerne unterstellt wird. Und man bekommt auch keine Punkte dafür, wenn man es tut. Also da ist ein bisschen Hysterie manchmal am Platz. Ich wollte aber noch etwas erwähnen zu Sportspielen, wenn ich noch darf.
Ja, bitte.
Denn was wir auf keinen Fall vergessen sollten, sind die Sportspiele mit Bewegungssteuerung, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Die haben nämlich auch die Gruppe der Personen, die spielen, enorm vergrößert. Also mit der Wii, da kommen wir dann auch zum Hardware-Teil, mit der Wii, also der ersten Spielekonsole, die Bewegungssteuerung, also nicht eingebaut hat, aber zumindest, wo es gut funktioniert hat und die es so wirklich populär gemacht hat. Ja, es sind einfach auch viele Leute mittleren Alters und ältere Leute dazu gekommen zu spielen. Der Konsole lag von Anfang an ein Spiel dabei, was Wii Sports heißt, wo dann auf einfache Weise diverse Sportarten, ja, durchgeführt werden durch Bewegungssteuerung, also sowas wie Bowling, Tennis, Baseball, solche Sachen. Und die kann man dann zum Beispiel als Partyspiel, das ist recht beliebt, kann man mit mehreren Leuten spielen. Und da schwingt man dann auch den Golfschläger oder schwingt die Hand mit der Bowlingkugel. Und das ist ein einfacherer Zugang zu Leuten. Also wenn ich jetzt an die Summer Games denke, also wo man wie verrückt auf irgendwelche Tasten hämmert, das ist einfach nicht jedermanns Sache. Und wenn man dann aber ausholen kann und die Bowlingkugel werfen, man sieht die Figur auf dem Fernseher, macht das auch, das ist leichter zugänglich. Und ja, dadurch haben viele Leute dazu gefunden. Und da wurde aber auch in andere Sorten Spiele diese Bewegungssteuerung eingebaut. Und der Erfolg war so groß, dass andere Konsolenspielhersteller, auch Nintendo, nachgefolgt sind. Also die anderen beiden großen, Sony und Microsoft, haben dann auch unterschiedliche Arten Bewegungssteuerung implementiert, haben auch jeweils Sportspiele dafür gemacht. Und ja, zumindest Microsoft ist damit auch ziemlich erfolgreich. So wie es aussieht.
Ja, ich halte das auch für eine gute Idee, weil das dann mal wirklich ein Sportspiel ist. Die anderen heißen ja nur so, da macht man aber keine wirklich, da macht man nicht selber Sport. Ja, schon, aber mehr so in sicherer Sachen Konzentration. Und da kann man sich auch bewegen. Also wahrscheinlich täte mir das gut. Müsste ich mir mal zulegen, damit ich mich ein bisschen mehr bewege, aber naja.
Ja, aber diese Wii ist auch wirklich eine sehr schöne Sache gewesen. Also es ist auch die einzige Konsole,
die ich mir... Wii gibt's die nicht mehr?
Schon klar, aber da kommt jetzt bald auch schon ein Nachfolger, also ist schon in der Entwicklung zumindest, laut den neuesten Informationen. Allerdings war die Wii halt auch tatsächlich die einzige Konsole, die ich mir angeschafft habe. Also ich bin ja wirklich klassischer Computerspieler und habe mich da eigentlich sehr ferngehalten von den anderen. Und die Wii hat halt durch diese Bewegung, die man auch in anderen Spielen dann irgendwie immer mal wieder machen musste, dann schon überzeugt, dass das auch mal was Schönes für so nebenbei sein kann.
Ich habe bis zu Wii auch nur Computerspiele gespielt. Also genau wie du. Und dann bin ich dazu gekommen, auch Konsolenspiele zu spielen, weil es einfach eine ganz andere Spielerfahrung mal war und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, ist eine nette Geschichte und kann man auch nicht nur für so Sportspiele verwenden. Ja.
Ja. Ja. Und ja, jetzt muss ich gerade mal gucken.
Das nächste ist dann schon Strategie.
Ja, Strategie. Was ist das?
Das ist tatsächlich so, also mein Lieblingsgenre, also fast, oder das zweitliebste Genre eigentlich, muss ich sagen. Also es geht im Großen und Ganzen darum, du hast halt irgendein so Anfangsgebäude und so ein paar Arbeiter im Normalfall. Und dann musst du eben Ressourcen sammeln, also irgendwelche Rohstoffe, Holz, Gold, in einer Goldmine abbauen und irgendwie Nahrung und sowas. Und dann baust du dir neue Gebäude, kannst dir neue Arbeiter noch machen und dann irgendwann auch irgendwelche Soldaten oder Verteidiger. Und dann musst du eben versuchen, irgendwelche Aufgaben zu lösen. So im Normalfall hast du dann die Aufgabe, besiege halt alle Feindeinheiten mit deinen Armeen, die du dann aufbaust. Aber es kann auch irgendwelche tollen Geschichten bringen, dass du irgendeine größer angelegte Story hast. Und dann wird das Ganze halt irgendwie in so eine Geschichte verpackt. Ja, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man eben wirklich irgendwas aufbaut und dann mit einer gewissen Strategie, vor allem die Zusammensetzung der Einheiten, die man dann hergestellt hat, den Gegner besiegen muss. Also vor allem zum Beispiel halt Nahkämpfer, Fernkämpfer, Zauberer, wenn es ein Fantasy-Spiel ist. Und dann kannst du damit den Gegner eben gut besiegen.
Verstehe. Ja. Ah, ja.
Ja, da gibt's halt auch Spiele, die wirklich genial waren. Age of Empires war damals so eins der ersten Beispiele, was wirklich massentauglich war. Oder StarCraft, was ja bis heute jetzt auch mit dem zweiten Teil, also StarCraft, muss man sagen, ist in Südkorea ein Volkssport. Das ist so wie hier so Lande Fußball. Da gibt es mehrere Sender, die nur StarCraft-Spiele übertragen. Die Spieler werden wie Volkshelden verehrt. Die können davon locker leben. Die bekommen teilweise Millionen, wenn sie richtig gut sind. Das liegt daran, du hast da, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind halt unglaublich schnell, so auch mit den Tasten. Du hast ja meistens, du spielst ja meistens mit der Maus, aber kannst auch so Tastenkombinationen über die Tastatur eingeben. Und die sind so schnell, die machen innerhalb von Millisekunden Aktionen.
YouTube-Videos, wo man das sehen kann, wo das total beeindruckend ist. Kannst du kurz sagen, wie das so, also als Beispiel, StarCraft oder Age of Empires, wie das funktioniert?
Ja, also bei StarCraft jetzt als Beispiel, du hast am Anfang halt so deine, also du hast da drei verschiedene Rassen. Das sind einmal so die Menschen, dann irgendwelche schleimigen Aliens, das sind die Zerg, und dann hast du die Protoss, das sind so High-Technology-Aliens. Und das spielt halt das Ganze im Universum auf irgendwelche Planeten oder Raumstationen. Und du hast halt so dein Haupthaus, hast ein paar Baueinheiten, die dann Mineralien abbauen und so ein bestimmtes Gas. Und damit kannst du dann wiederum neue Einheiten und halt Gebäude aufbauen, kannst Forschung halt betreiben und dadurch deine Einheiten wiederum verstärken, dass die zum Beispiel eine bessere Rüstung haben und ähnliche Sachen. Kannst irgendwann halt auch Flugeinheiten herstellen und irgendwas ganz besonders Starkes und musst dann im Großen und Ganzen auf dieser Karte, auf der du gerade spielst, halt alle Gegnereinheiten besiegen oder zum Beispiel eine halbe Stunde lang aushalten und so lange halt nicht verlieren, weil dann immer wieder Gegner halt auf dich zurennen oder irgendwas ganz Besonderes einsammeln unter Zeitdruck jetzt wieder. Und jetzt gab es davon auch einen zweiten Teil, StarCraft 2, wo man halt auch so ein paar neue Ideen reingebracht hat. Da hat man dann teilweise so ein bisschen Rollenspielelemente mit reingebracht, die auch in einem, im Schwesterspiel von StarCraft, in Warcraft vor allem dann herauskam. Du kannst halt deine Figuren, da so Heldenfiguren halt, die kannst du auch irgendwie verbessern und die können da besondere Missionen halt haben. Eine der letzten Missionen in StarCraft 2 ist zum Beispiel, du läufst anstatt mit einer großen Armee nur mit vier Einheiten durch so einen Untergrund, wo überall Lava ist und hast halt nur sehr engen Raum und musst halt besondere Aufgaben erfüllen. Ich glaube, da musst du irgendwie so eine Lava-Eruption hervorrufen, weil das ist halt so ein Alien-Motorplanet und du musst halt diese bösen Aliens, die Menschen vernichten wollen, irgendwie aufhalten. Naja. Also man sieht halt schon, da gibt es auch immer dann, wenn es gut gemacht ist, richtig tolle, ausführliche Hintergrundgeschichten, die auch mit einem Kinofilm locker mithalten können.
Gehört da nicht auch dieses Stalker dazu?
Stalker ist auch relativ toll. Das basiert auch auf Romanvorlagen.
Ja, ja.
Das spielt eben bei Tschernobyl um Pripyat herum und du fängst halt als so.
Ja, nicht im Roman. Im Roman spielt das irgendwie woanders und das haben sie, glaube ich, verlegt.
Die haben
weiß
dann
es gar nicht mehr genau.
Die Hersteller sind dann halt hingefahren und haben sich das genauer angeschaut und haben da halt dann diese Geschichte so ein bisschen dort reingebracht. Aber ja, da fängst du halt als so ein Neuling bei diesen Stalkern an. Also das sind halt Leute, die in die verbotene, weil halt radioaktiv verstrahlte Zone reingehen und dort irgendwelche Schätze suchen oder irgendwelche Wissenschaftler dort reinbringen, halt sicher reinbringen, damit die dort irgendwelche Forschungen anstrengen können. Und ja, da sind halt viele Mutanten und halt auch diese Strahlung als Gefahr und da musst du dich irgendwie dadurch kämpfen. Und das ist halt mit einer schönen Hintergrundgeschichte auch irgendwie zusammengesponnen. Du hast dann mehrere mögliche Enden, je nachdem wie du dich im Spiel verhältst und dann kann es am Ende halt ein schönes Erlebnis, also einfach diese Geschichte ein schönes Erlebnis darstellen.
Das ist auch ein Computerspiel oder ist das ein...
Ich glaube, für beides kam es raus. Also vom Computer auf jeden Fall und bei Konsolen, glaube ich, kam es auch für zumindest Xbox oder PlayStation raus. Also PlayStation 3 war es damals. Stimmt. Also das weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall ein Computerspiel. Ja. Ja.
Ja, geht zurück auf eine russische Erzählung, die aber nichts mit Tschernobyl zu tun hat, weil die schon ziemlich alt ist. Da geht es in Wirklichkeit eigentlich auch, glaube ich, um eine Auseinandersetzung mit der Politik der Sowjetunion. Von zwei Brüdern, Strugatsky heißen die, und dann gab es auch einen Film von Tarkovsky, an den kann ich mich nämlich auch erinnern, der eben auch Stalker heißt. Es hat halt mit Tschernobyl nichts zu tun, aber es spielt halt in so einem unwirklichen Land, wo man irgendwie nicht hin darf, ein Sperrgebiet und so, und wo man auch nicht weiß, was es den Leuten wird, da gehen Leute rein und kommen nicht zurück und so, all solche Geschichten. Und da sind natürlich ganz andere Gedanken in dem Roman und auch in dem Film dahinter. Ja. Und dann hat man das halt verlagert in diese Situation da bei Tschernobyl. Ja.
Und das gibt's auch öfters, also ein relativ neues Beispiel dafür ist auch Metro 2033, das gibt es auch als Roman, auch glaube ich aus Russland oder Ukraine. Da gibt es auch Nachfolger Metro 2034, die wurden jetzt auch als Computerspiele umgesetzt. Du hast halt oftmals die Möglichkeit, so eine Geschichte dann irgendwie auch als Spiel umzusetzen. Wenn du ein Buch als Film umsetzen kannst, kannst du es auch zu einem Spiel im Normalfall irgendwie machen, wenn du da eine gute Idee dahinter hast. Naja, es gibt auch halt auch viele Spiele, die so auf diesen klassischen Kinderfilm, so Disney-Film und so Animationsfilm basieren, und sie sind zum größten Teil halt dann doch irgendwie nur Kommerzspiele, die eigentlich gar nicht so toll sind, aber dadurch, dass sie irgendwie bei den Kindern durch diese Filme beliebt sind, dann doch irgendwie relativ gut verkauft werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Inhalt da immer so ein bisschen fragwürdig. Also du hast da kaum irgendwie tolle Sachen.
Beispiele?
Ach, na damals da bei Wall-E und dann dieses
Das ist aber jetzt
oben, so dieser Film oben, ja.
Das sind aber alles keine, sind das auch Strategiespiele? Also
nee, das sind dann meistens Jump'n'Runs, wo du dann mit dieser Figur halt, diese Filmfigur herumläufst, irgendwelche Aufgaben machen musst.
Also, und genau. Manchmal auch ein bisschen actionlastig. Also Harry Potter gibt es zum Beispiel eine Serie, also ganz typisch. Avatar gab es eins.
Ja. Weil wir gerade von Jump'n'Run sprachen, ist nicht auch Mario Kart Jump'n'Run?
Nein, das ist ein Rennspiel, und zwar von also der Sorte Rennspiel, die besonders einfach zu steuern sind und sich deswegen an jeden richten, wo man nicht so besonders viel Fahrphysik einhält.
Achso.
Ein Arcade Racer.
Genau,
Arcade Racer. Aha. Ja. Da fiel mir nur gerade ein, weil irgendwie kam da vorhin schon was mit Mario Brothers, und dann sagtest du für Kinder, und dann fiel mir halt Mario Kart ein. Wo ich das nur dadurch kenne, dass im Berliner Club die Leute das immer spielen. Also es ist dann wohl auch sehr nerd-kompatibel.
Ja, vor allem ist es auch so ein Beispiel, also die ganzen Mario-Spiele, das hat man ja vorhin schon, die halt wirklich über Jahrzehnte mittlerweile existieren und auf den neuen Konsolen und Computer halt Sachen wieder neu umgesetzt werden. Und gerade Mario Kart gibt es jetzt halt auch in der vierten oder fünften Generation auf der Wii, was man dann so schön auf großen Bildschirmen wunderbar spielen kann. Da gibt es verschiedene Clubs oder Kneipen, die dann auch sowas wirklich anbieten. Da hast du also so Sportsbars vor allem, wo du dann so einen großen Bildschirm hast und halt so vier Wii-Controller, und dann fährst du da halt gegen die anderen Leute. Das macht halt auch Spaß irgendwie.
Ja, das nächste in unserer Liste hier ist MORPG.
Genau, MMORPG, also steht für Massive Multiplayer
Online Role-Playing Game.
Genau. Das beste Beispiel, was auch jeder kennt, ist World of Warcraft. Das ist also.
Ah, ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Genau. Das hat jeder schon mal gehört. Also, das ist mit knapp 13 Millionen immer noch das so am besten laufende Multiplayer-Rollenspiel. Es geht halt darum, du meldest dich auf einem Server an und erstellst da eine Figur. Das ist ein Fantasy-Spiel, also sind das so Elfen, können auch Menschen sein, aber so Zauberer oder irgendwelche Orks, Tauren, also irgendwelche Fantasy-Figuren. Und fängst halt mit Level 1 an, relativ schwach, hast keine gute Ausrüstung, hast keine guten Zaubersprüche oder bist irgendwie auch nicht sonderlich stark und musst halt dann irgendwelche Aufgaben erledigen, also ganz klassisch töte 20 Wölfe oder sammel 100 Blätter dieser besonderen Pflanze ein, und dann bekommst du dafür Erfahrungspunkte, auch für halt das Besiegen von irgendwelchen Gegnern, und steigst halt im Level auf, kannst dir dadurch bessere Ausrüstung holen, wirst stärker, kannst wieder Level aufsteigen, bessere Ausrüstung. Das ist halt diese Teufelsspirale, so eine Suchtspirale, die dann eben 13 Millionen Leute dazu bringt, dieses Spiel seit Jahren, das ist ja mittlerweile auch schon seit 2003 oder so, 2004.
Das gibt schon lange. Also als ich ganz neu war im Berliner Chaos Computer Club, ging das irgendwie gerade los. Und dann hat es immer mehr Leute erfasst. Inzwischen hat sich so die Gruppe so ein bisschen gespaltet. Da gibt's halt so ein paar, die spielen das immer noch. Und die anderen, die sind damit durch, ja.
Das ist ja auch ein Spiel, was also sie sind nicht alle süchtig, aber es ist ein Spiel, was Leute auch dazu bringt, sehr viel Zeit damit zu verbringen, weil sie dort auch Leute treffen können und sich in Clans organisieren, die dann gemeinsam irgendwelche Aufgaben erledigen. Und dadurch hat man feste soziale Gruppen, mit denen man sich dann zeitlich auch verabredet.
Und also so ein bisschen wie Second Life, ne?
Ja.
Second Life eigentlich auch ein Computer.
Nur hast du da halt noch diesen Aspekt, dass deine Gruppe dich ja eigentlich dann auch braucht, weil diese Gruppen sind dann schon so aus, sag mal, du hast verschiedene Klassen in diesem Spiel, also Kämpfer, Heiler und sonst irgendwas, und jede Figur wird halt irgendwie gebraucht, wenn du eine besondere Aufgabe erledigen willst. Und wenn du nicht da bist, dann hast du so diesen Hintergedanken, jetzt enttäusche ich meine Gruppe, jetzt bin ich nicht da, jetzt lasse ich die im Stich. Und deswegen hast du dann auch so teilweise ein bisschen diesen Drang, halt wirklich diese sozialen Kontakte festzuhalten und auch immer da zu sein.
Also hier schreibt gerade einer ins Pad, dass Second Life kein richtiges Spiel ist. Ich glaube aber, das funktioniert da auch so. Also auch wenn es kein richtiges Spiel ist, also viele Leute, die da noch dabei sind, das war ja mal so ein Hype und dann macht's keiner mehr und so. Ja. Aber ich glaube, viele Leute, die da noch dabei sind, sind noch dabei, weil sie sich da auch in irgendeine Gruppe rein gefunden haben. Also es gibt zum Beispiel ein paar Leute, die ich auch kenne, die Esperanto machen und dann da irgendwie mitmachen bei so einer Esperanto-Gruppe in Second Life. Also Esperanto ist eine Sprache, muss ich vielleicht nicht erklären. Und dann natürlich da Vorträge organisieren und Kurse organisieren. Und wenn du halt einen Kurs hast, wo andere Leute mit dir lernen wollen, dann bist du halt irgendwie sozial gebunden und musst natürlich dann auch irgendwie dabei bleiben. Na gut, da kann man auch sagen, jetzt lasse ich's. Aber irgendwie fühlt man sich da gebunden. Und ich habe das Gefühl, dass auch bei World of Warcraft, obwohl dann natürlich das Spiel im Vordergrund steht, auch so Leute eben sich irgendwie da mit ihrem Team oder ihrem Clan oder wie es dann auch immer heißt, dann so verbunden fühlen, dass sie auch deshalb weiter mitmachen.
Ja, sicherlich. Also es gibt auch genügend Beispiele von Eheschließungen, die in World of Warcraft im Prinzip passiert sind, aber dann halt auch in der echten Welt dann wirklich real gelebt wurden. Also es gibt auch genügend Beispiele von Leuten, die sich da kennengelernt haben und dann irgendwie richtige Freundschaften entwickelt haben. Also
doch, klar.
Das ist schon ganz normal.
Aber dass man dann gleich heiraten muss,
Nerds sind halt manchmal ein bisschen anders. Aber das ist ja schon irgendwie
mit der ganzen normal. Gilde als Gäste.
Ja.
Mhm.
Ja. Aber ich denke, bei Massive Multiplayer Online Roleplaying Games, da kann man auch von EVE Online mal kurz reden. Was ich bei EVE Online, also es ist ein Science-Fiction-Spiel. Und was ich dort interessant finde, ist, dass das einem sehr viele Möglichkeiten, das spielt selbst nicht, aber es gibt einem sehr viele Möglichkeiten, in einem Wirtschaftssystem mitzumachen. Man kann Krieg führen, man kann Materialien abbauen, man kann als Handwerker dort arbeiten, man kann Sachen verkaufen, also es gibt dort richtige Wirtschaften. Und es ist manchmal in den Schlagzeilen gewesen, weil Leute Banken aufgemacht haben und irgendwelche Anleihen aufgenommen haben und wirklich eine gewisse Verwaltung im Spiel gemacht haben. Die haben teilweise andere Spieler übers Ohr gehauen und diese ganze Spielwährung dann einkassiert und sind damit weg. Und da wurde dann von Seiten von EVE Online bei Beschwerden gesagt, nein, das gehört mit zum Spiel dazu. Das Spiel ist so, dass es eine Wirtschaft simuliert. Und wenn jemand euch innerhalb des Spiels abzockt, dann ist das kein Betrug so in der wirklichen Welt, sondern das ist ein Teil des Spiels. Und das ist anders, als wenn irgendwo ein Account gehackt wird. Das ist, das ist eben die Wirtschaft.
Ja, also das ist ja auch ein Punkt bei Second Life. Da gibt's ja auch, als das damals so gehypt wurde, da wurde gesagt, ja, da gibt's Leute, die werden Millionäre in Second Life. Ja, gut, ne? Weil dieser Lindendollar oder was auch immer.
Ja, genau.
Und oder den gibt's ja auch noch. Aber da ist natürlich auch so gewesen, dass Leute dann irgendwie von ihrem Konto, also erstmal normales Geld zu Lindengeld gemacht haben und dann auch irgendwas gekauft haben. Also im virtuellen Bereich. Und ja.
Du stehst gerade auf meinem Kabel da unten.
Oh, ich stehe auf deinem Kabel.
Danke. Gut. Also du hast jetzt mittlerweile auch andere Ableger, die halt so, ich sag mal, Klone von Second Life sind, wie Youtubers und auch andere. Das hat sich dann schon irgendwie...
Ich schreib das jemand ins Pad.
wo sich dann auch Leute jeden Abend drin treffen, um dort irgendwie Party zu machen. Also gerade bei Youtubers ist, glaube ich, so dieses Party-Musik-Feeling irgendwie noch irgendwie wichtiger als die anderen Spielelemente oder bei anderen Spielen. Ja klar, also so ein soziales Ding, irgendwie, das kann auf jeden Fall mal so weit gehen, dass man sich auch wirklich dann finanziell da mal richtig reinhängt.
Naja, klar. Ja, Party ist gut, wenn man da eine Party feiert, da macht man halt Musik an, das kostet ja noch nichts, oder?
Ja, und die Figuren können dann halt im Spiel rumtanzen und so. Ja. Aber du musst halt zum Beispiel, du kommst zum Beispiel in die besonderen Clubs nur rein, wenn du irgendwie wahrscheinlich so einen Special-Account hast. Und auch nur für Geld kannst du dich toll anziehen im Spiel.
Genau.
Und so. Ist also ein bisschen fragwürdig, aber wenn die Leute das machen wollen.
Bei Second Life gibt es da Leute, die da irgendwie Cybersex machen und die müssen sich dann noch irgendwelche sexuellen Organe da kaufen. Also völlig abgedreht.
Ja.
Naja. Ja gut, aber eben, wie gesagt, wie jemand hier geschrieben hat, Virtual Environment steht hier. Es ist vielleicht auch sowas wie Entertainment. Also das ist ja kein, also wenn man gerade mal Second Life nimmt, kein Spiel, aber doch irgendwie Unterhaltung.
Ja.
Na, wobei von allein ja auch nichts dort los ist. Also die Welt ist ja einfach da.
Ja, ja.
Und was da drin passiert, das muss man sich selbst machen. Es ist ja nicht wie bei World of Warcraft, wo man dann auf Quest gehen kann, die praktisch bereitgestellt werden. So. Muss man sich selbst was einfallen lassen oder andere.
Ja, ja. Okay, das haben wir jetzt alles im Zusammenhang mit MORPG, MMORPG.
Genau.
Also bevor wir davon abkommen, wir haben jetzt ja nur eigentlich als MMORPG ja nur World of Warcraft genannt. Was gibt's denn da noch so?
Ja, ansonsten,
und die?
EVE Online hatten wir auch kurz genannt.
Achso, EVE Online, genau.
Ja, ansonsten gibt's da relativ viele, die ähnlich sind wie World of Warcraft, wie EverQuest oder Guild Wars, die also auch storytechnisch ungefähr so ähnlich liegen, also Fantasy-Welt, und du musst halt irgendwie stärker werden, und da sind halt dann Kriege zwischen verschiedenen Rassen, also so Mensch gegen Elfen und Zwerge und irgendwelche anderen Dinger. Ja, und da gibt es noch einige andere Beispiele, so ältere Sachen, Lineage und so, die auch teilweise Millionen Spieler hatten, aber so nach einer gewissen Zeit irgendwie abgeebbt sind. Vielleicht auch, weil sie so keine so starke Suchtspirale aufgebaut haben, wie es bei World of Warcraft ja wirklich gut funktioniert. Die hatten ja Erfahrung, also die Macher, Blizzard ist der Hersteller von World of Warcraft, und die hatten vorher Diablo auch gemacht, und Diablo 2 war das erste Spiel, wo so diese Suchtspirale, von wegen man wird stärker, kann bessere Ausrüstung benutzen, und man findet auch zufällig besondere Ausrüstung, wenn man halt durch die Spielwelt läuft. Dadurch hast du diesen Drang, immer weiter zu machen, damit du ganz besonders noch irgendwas Starkes findest. Mhm. Und diese Erfahrung haben die dann in dieses Online-Spiel gesteckt und haben dadurch locker dann einfach Millionen Leute gefangen, die dann jahrelang Geld darin investieren.
Ja. Also Spielesucht ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja schon die Rubrik Politik. Da haben wir ja, waren wir uns, glaube ich, einig, dass bei den Kinderspielen, dass das einfach nur dass das eigentlich jeder Grundlage entbehrt, dass die Computerspieler da nicht oder Ego-Shooter da nicht plötzlich Amok laufen. Wie ist das denn mit der Spielsucht? Ist das auch Unsinn, also irgendeine Nebelkerze der Politik, oder ist das wirklich ein Problem?
Ich würde nicht sagen, dass es Unsinn ist. Also Sucht, gerade Spielsucht, gibt es ja nun auch wirklich mit wissenschaftlicher Unterlegung, da jetzt vor allem bei Glücksspielen, aber es gibt halt auch schon die ersten Studien, die sich mit Computerspiel- oder Videospielsucht beschäftigen. Und es gibt schon solche Suchtspiralen, die einen wirklich fangen können. Es gibt halt gerade im asiatischen Bereich dann einige Beispiele, wo Leute so lange vorm Rechner saßen, dass sie gestorben sind, dass sie nichts mehr gemacht haben, sie haben nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, dann halt irgendwann umgeklappt. Deswegen gibt es da mittlerweile auch in verschiedenen Ländern Einschränkungen, also man darf nur eine gewisse Zeit in solchen Internetcafés sein, wo viel gespielt wird dort, was hier ja eher nicht so der Fall ist. Gerade auch in den USA gibt es auch schon erste Bestrebungen, da irgendwie Einschränkungen zu gesetzlich irgendwie dann einzubringen. Also ich weiß es nicht, es ist schwierig irgendwie, also für mich jetzt sich vorzustellen, halt wirklich süchtig zu sein, weil ich spiele irgendwie nur so aus Spielspaß, Erfahrung gespielt habe, aber ich kann mir das durchaus vorstellen.
Ich denke, das betrifft vor allem Leute, die generell nicht so gut mit anderen klarkommen, die vielleicht ein bisschen zurückgezogen sind oder die gemobbt werden und dann merken, ja, zu Hause am Rechner kann man sich den ganzen Tag bestens unterhalten, ganz ohne Leute in der wirklichen Realität treffen zu müssen. Und das ist dann sicherlich so eine Sache. Und dort hat man, im Computerspiel ist man ein toller Held, hat viel Erfolg, wird mit Belohnung überhäuft und im wahren Leben vielleicht ist es genau das Gegenteil. Und dann kann man auch verstehen, was dann den Reiz ausmachen kann.
Ja. Mhm. Ja.
Ich sehe gerade bei Strategie, wo wir vorhin waren, wurde jetzt noch ein Wort hinzugefügt, rundenbasierte. Das haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Da gibt es nämlich neben diesen Echtzeit-Strategiespielen, was ich vorhin so meinte mit StarCraft, Age of Empires und so, gibt es auch die rundenbasierten Spiele, die auch eine, die so noch ein bisschen älter im Großen und Ganzen sind, aber auch so eine riesige Fangemeinschaft haben. Das ist ja eben nicht so, man schickt die Figur irgendwo hin und die läuft dann einfach so in, ich sag mal, Echtzeit-Animation dorthin, sondern du hast halt pro Runde eine gewisse Anzahl an Bewegungspunkten für deine Einheiten und die können sich dann eben nur über so eine bestimmte Anzahl an Feldern bewegen. Du hast dann meistens so Hexafelder, also so Sechsecke, die dann diese ganze Spielkarte ausmachen und du kannst dich über 2-3 Felder eben fortbewegen pro Runde. Und wenn du die Runde abgeschossen hast, kann sich dein Gegner bewegen. Und wenn der fertig ist, kannst du dich wieder bewegen.
Und so da bist du wie so ein Brettspiel, ne?
Wie ein Brettspiel. Ja. Basiert tatsächlich auf Brettspielen. Da wurde auch vorhin im Chat zum Beispiel hier Panzergeneral genannt. Genau. Das war eins von den einzigen, von den wenigen Spielen, die ich auch wirklich exzessiv gespielt habe im rundenbasierten Bereich. Da kriegst du halt auch irgendwo Einheiten her, die kommen so an der Kartenrand und dann musst du die irgendwo hinbewegen und dann damit dann auch den Gegner besiegen. Aber da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, was jetzt im Open-Source-Bereich, also im auch so Indie-Bereich rauskam. Das ist Battle for Westnord. Das werde ich gleich mal mit reinschreiben. Das ist im Ubuntu, bei den Ubuntu-Paketen mit installierbar. Das ist eben auch so ein Fantasy-Spiel, hast halt so deinen Held und so ein paar Einheiten und musst dich pro Runde halt über irgendwelche Felder bewegen und ich glaube, es geht vor allem gegen Orks als Gegner und du hast die Elfen noch als Unterstützung, selbst hast du irgendwelche Menschen.
Und die überfordert meine Zuhörer, meine Mutter soll das auch hören, da geht dann so gegen Orks. Die hat, meine Mutter hat das Wort Orks noch nie gehört. Also
durch Herr der Ringe ist das ja relativ relativ bekannt geworden. Ja, Orks sind halt so irgendwelche meistens so grünfällige Monster, die halt so irgendwie ganz besonders stark meistens sind und irgendwie so relativ dumm und naja, so klassische Haut-drauf-Figuren eben. Mhm. Naja, ja, und das ist halt so gut irgendwie geworden, obwohl das halt wirklich nur von irgendwelchen Indie-Herstellern gemacht wurde, dass es jetzt über Jahre hinweg, ja genau, das ist hier gerade ein Screenshot davon, das sieht halt relativ
wo
schön aus.
Wo ist
das
der Ork? Ah, den gibt's nicht.
Wahrscheinlich nur irgendwo dann in der Spielwelt.
Das ist woanders.
ja, das ist halt richtig toll und hat sich in dieser ganzen Linux-Umgebung halt dann auch relativ weit verbreitet und macht auch viel Spaß, muss ich sagen. Vor allem ist es das so ein Spiel, was halt auch wirklich hunderte Stunden lang eigentlich fesseln kann, weil das so einen immensen Inhalt hat. Also das Spiel hat wirklich hunderte Stunden Geschichte im Großen und Ganzen und da musst du dann eben auch mal irgendwie wochenlang dann ein paar Stunden pro Tag mal investieren, um da wirklich durchzukommen. Aber es fesselt einen halt auch.
Es gibt ja ganz viele Kampagnen und es werden immer weiter welche entwickelt von Freiwilligen. Schon eine schöne Sache.
Mhm. Aber das jetzt auch schon in unserer Liste, hoffentlich. Ich verliere langsam den Überblick. Es sind so viele Spiele. Das ist
nicht
unglaublich.
Jetzt, also hier unten steht es in der Zeile 53.
Ja.
Genau. Ah, ja.
Battle of Westnord.
Ja. Ja.
Da sind hier so eingeklammerte. Das heißt, das sind wahrscheinlich welche, die jemand reingeschrieben hat und die wir nicht erwähnt haben.
Mhm. Ja, das nächste, Railroad Tycoon, ist jetzt nicht rundenbasiert, aber hat mich auch lange Zeit beschäftigt. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Zugspiel, ein Eisenbahnspiel. Du bist halt ein Eisenbahn-Tycoon und du baust halt irgendwelche Zugstrecken und kaufst dir halt Züge, die du darauf dann herumschickst und die dann irgendwelche Waren oder Personen eben befördern. Dadurch verdienst du dann Geld und kannst dein Schienennetz ausbauen, kannst über mehr Städte anfahren und dadurch dann eben dann am Ende die gesamte Welt mit deinem Zugunternehmen irgendwie beliefern. Ah. Das ist halt relativ schön. Das nächste Beispiel ist auch Transport Tycoon.
Ja,
das habe ich
so lange gespielt. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also bestimmt, also viele Jahre lang relativ häufig gespielt und das ist, das hat dann nicht nur Züge, das hat dann auch Schiffe, Flugzeuge, alles Mögliche. Ja. Ist ganz toll. Also hat sehr viel Spaß gemacht und es gibt eine freie Implementierung davon, die OpenTTD heißt. Und also kann sich das hier im Prinzip jeder anschauen, den das interessiert. Ist auch Multiplattform. Simutrans steht da jetzt noch.
Ja, also,
das ist kein Klon, denke ich. Das ist aber, geht in die Richtung.
Ja, genau.
Also ich lese hier gerade im Chat Eye of the Beholder.
The Beholder.
Was das sei, unter was fällt das? Dann antwortet jemand RPG, also Roleplay Game. Mhm.
Ah, das wir noch nicht.
Noch nicht. Ja, dann machen wir mal. Erstmal, weil, ja, vielleicht passt das jetzt gerade. Dann sprechen wir gerade über Roleplay Games.
Okay.
Einfach nur nicht noch was. Um noch andere. Ja,
Rollenspiel. Ja, also wie ich vorhin schon mal meinte, dass ja Strategie mein zweitliebstes Genre ist, Rollenspiel ist mein Lieblingsgenre. Da stecke ich die ganz klar meiste Zeit rein, weil, naja, so ein Rollenspiel, wie der Name schon sagt, man schlüpft halt in eine besondere Rolle. Meistens dann irgendein Held, den man aufbaut. Ja,
aber das ist doch World of Warcraft.
Es hat aber den essentiellen Unterschied, dass du halt im meisten Fall Einzelspieler bist. Also du musst halt nicht mit anderen Leuten irgendwie, du hast nicht diesen Druck, immer dann online zu sein, wenn die anderen dich brauchen, sondern du machst es halt so, wie es dir irgendwie zusagt. Und vor allem geht es darum, bei so Einzelspieler-Rollenspielen, du hast dann halt vor allem die Aufmerksamkeit der Entwickler auf die Geschichte. Die wollen also vor allem eine ganz starke, tolle Geschichte vermitteln, wie es halt auch in ganz tollen Büchern oder manchmal auch in guten Filmen rübergebracht wird. Das ist meistens im Fantasy-Bereich. Es gibt auch natürlich im Science-Fiction-Bereich und auch in der, so ich sag mal, Echtwelt dann Geschichten. Aber du hast da eben so diese Möglichkeit, einen Helden von so ganz schwach auf unglaublich starken. Mhm.
Aber der Tycoon ist doch dann auch sowas. Ist dann auch eine Art Rollenspiel.
Nein, da eigentlich gar nicht. Beim Transport-Tycoon oder bei den anderen Aufbauspielen, da. Oh, SimCity, also Aufbauspieler habe ich ganz, ganz viele gespielt. Mhm. Also das war früher mal mein Lieblingsgenre, aber da spielt man eigentlich keine Rolle. Da führt man eher ein Imperium, man baut sich eine Wirtschaft auf. Oder die Siedler, ganz, ganz tolle Serie.
Das, was hier in der Liste Simulation heißt, oder wie?
Ja, ja, genau. Aufbaustrategie nennt man es auch.
Aufbaustrategie, ja.
Also das ist also einfach die Geschichte, wo man sich selbst eine Welt aufbaut und die muss dann funktionieren. Da muss alles ineinander greifen. Man muss immer aufpassen, dass zum Beispiel bei den Siedlern muss man gucken, dass der Wirtschaftskreislauf funktioniert, dass immer genügend Steine da sind für neue Gebäude und so etwas. Aber man hat jetzt keinen Charakter, der dahinter steckt, der irgendetwas tut. Also ja. Oder hier die Anno-Serie. Ist auch
und jetzt nochmal Rollenspiel, damit ich es auch wirklich verstehe.
Man spielt dort eine Person. Also Rollenspiele, das ist im Prinzip die Computerumsetzung von Pen und Paper Rollenspielen oder sollte es idealerweise sein, meiner Meinung nach, das dankenswerterweise schon hier ins Pad geschrieben wurde. Also Pen und Paper Rollenspiele, darüber kann ich vielleicht auch mal rangehen. Das sind also die sogenannten Erzählrollenspiele. Die haben jetzt mit Computern oder Konsolen erstmal gar nichts zu tun. Aber die Grundidee ist dieselbe. Man nimmt eine Rolle an, die man sich im Rahmen des Szenarios, was man sich ausgesucht hat, relativ frei wählen kann. Also oft sind das Fantasy-Spiele und dann kann man sich überlegen. Also besonders beliebt ist, man spielt einen Krieger in einem Fantasy-Land und zieht jetzt aus, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Und wenn man das mit Freunden offline spielt, also ich mache das auch ganz gerne, dann spielt da jeder seine Runde, einer ist der Spielleiter und erzählt, was passiert. Und bei so einem Computerrollenspiel soll dann der Computer die Aufgabe des Spielleiters übernehmen. Außerdem ist man der einzige Spieler, der spielt. Vielleicht hat man noch virtuelle Kumpanen, die mitkommen. Ja, und der Witz an der Sache ist eben, man kann den Charakter teilweise sogar vorher gestalten, teilweise ist er vorgegeben, aber man kann typischerweise Entscheidungen treffen, wie die Geschichte weitergeht. Rette ich die Person oder ist mir das egal? Versuche ich hier möglichst viel Profit zu machen oder bin ich besonders ehrenwert? Solche Entscheidungen trifft man dort.
Das erinnert mich jetzt auch wieder an Grand Theft Auto.
In Grand Theft Auto, ja.
Das hat Elemente davon.
Manchmal,
das hat
ja.
So ein paar Elemente übernommen.
Das finde ich auch sehr schön, ja. Eigentlich. Also ich persönlich bin immer ein Spieler, der es toll findet, wenn man den Spieler vor fiese, moralisch fragwürdige Entscheidungen stellt. Das ist eine ganz tolle Sache. Und dass er auch ein bisschen was nachzudenken hat, im Gegensatz zu einem Film oder einem Spiel, wo direkt vorgegeben ist, was man macht. Ja, und das ist bei Grand Theft Auto auch der Fall. Aber es ist natürlich so, dass man sich in den meisten Situationen nicht wirklich aussuchen kann, was man macht. Dass die Dialoge vorgegeben sind, also dass man nicht mehrere Optionen hat, sondern wirklich genau einen Dialog. Und das ist dann nicht so aufgespalten. Aber na gut, manche großen Entscheidungen, auch ich denke auch erst bei den neueren GTA-Teilen, aber also bei den ganz frühen glaube ich nicht, oder?
Gar nicht.
Also ich finde das eigentlich ziemlich gut, wenn man wirklich eine große Freiheit hat und sagen kann, okay, ich spiele jetzt mal halt den, der alle umnietet, oder ich spiele halt mal den, der jetzt hier versucht, ehrlich zu bleiben und so, und dann guckt man, wie man sich halt durchlegt mit der einen oder anderen Weise. Ne?
Das ist doch genau das Faszinierende, was so bei ein, zwei Serien in diesem Rollenspielbereich, wie die Gothic-Serie, das ist eine deutsche Spielserie, oder auch die Elder Scrolls, da gibt es Morrowind und Oblivion, das kennen die hier zuhören gerade sicherlich alle. Du hast
ja,
Du hast da halt, du fängst an und dann hast du komplette Freiheit, du kannst machen, was du willst. Du hast so ein bisschen roten Faden, also dir wird gesagt, du könntest jetzt in diese nächste Stadt gehen und da warten Aufgaben auf dich, oder könntest auch sonst irgendwas machen. Du hast eine riesige Welt, in der du dich jetzt frei bewegen kannst, wo eine echte Welt simuliert ist, also die Tiere und auch die Menschen haben da so einen Tagesablauf, und das ist unglaublich schön. Also da kann man eine schöne Geschichte erleben oder auch irgendwie selbst spinnen, und das ist halt schon das Faszinierende an diesem ganzen Rollenspiel, dass du dich auch identifizierst mit deinem Charakter, den du da aufbaust. Und so. Und entscheidest du auch, was er für ein Charakter wird. Du kannst ja sagen, das wird jetzt ein Kämpfer, oder es wird halt irgendwie ein Händler, irgendwie ganz wortgewandter, der dann irgendwie so ganz reich wird und dann über die anderen Leute herrscht. Oder ob das halt wirklich so ein Kämpfer wird, der dann irgendwie mal andere Truppen noch mit anführt. Und so, das ist halt immer das Faszinierende.
Die Möglichkeit hast du ja auch bei Second Life. Das ist ja auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass Second Life doch was hat von einem Computerspiel, nur dass es halt sehr, sehr viel Freiheiten lässt. Gut, bei Second Life kannst du die Leute nicht umbringen, aber ansonsten kannst du schon auf die unterschiedlichste Weise mit denen interagieren. Ne?
Ja, das ist schon. Auf jeden Fall.
Besser mal in Second Life jemanden beleidigen als auf einer Mailingliste. Also
es wurden ja auch im Chat so ein paar Klassiker genannt, wie Populous, das ist ja wirklich uralt, also ganz so halbwegs, das ist so eine Mischung aus Rollenspiel und irgendwie, ich glaube, Strategie könnte man am ehesten sagen. Du spielst da irgendwie den Gott, da hast du deine Untertanen und du kannst dich halt entscheiden, was du jetzt mit denen machst. Ja. Ob du die jetzt verteidigst gegen die anderen Völker, oder ob du jetzt eigentlich dir das egal ist, dass du die mal kurz rumwirfst durch die Spielwelt.
Heute
und so.
Spiele ich mal Gott. Ja.
Solche Sachen sind auch ganz lustig.
Da gibt es auch so einen Film, wo man irgendwie
Pusallmächtig bestimmt. Ja, wo Jim Carrey dann so Gottkräfte bekommt.
Naja, wo man wo man halt irgendwie auf so verschiedenen Ebenen ist und dann...
Inception? Diese Traumebene?
Nee, das ist der Traum.
Ja, okay.
Existenz, glaube ich.
Existenz.
Ja.
Sagt mir nichts.
Muss ich nochmal, du bist zu jung.
Ah, zu jung
wieder. Der Existenz ist von dem, mein Namensgedächtnis, ist der gleiche, das Remake von der Cronenberg. Von Cronenberg, ja.
Okay.
Der immer so fiese, der das Remake von der Fliege gemacht hat, der immer so fiese Szenen hat, wo es einem richtig eklig ist. Und da ist es auch so, dass die auf verschiedenen Ebenen, die können in so eine virtuelle Ebene rein, und hinterher kommt natürlich raus, dass die Ausgangsebene auch schon so eine ist. Also.
Ja, klar.
Bei
Rollenspielen, da gibt es auch so unglaubliche Klassiker wie Baldur's Gate, die dann irgendwie einen Inhalt von mehreren hundert Stunden auch haben, wo du dich, wenn du wirklich, also du hast die Möglichkeit, die Hauptquest irgendwie zu machen, diese Hauptgeschichte, aber du hast ja auch immer so rundherum ganz viele Leute. Du kannst also jeden ansprechen, der vielleicht auch eine Aufgabe für dich hat. Und da gibt es dann halt manchmal Spiele, wie zum Beispiel dieses alte Baldur's Gate. Das kam, glaube ich, 97 raus, oder jedenfalls Ende der 90er Jahre. Und du hast da hunderte Stunden an Inhalt, die du alle machen könntest, prinzipiell. Und das ist halt unglaublich faszinierend. Du kannst dich wirklich reinversetzen dann auch in diese Geschichten, weil die gut erzählt sind.
Ja. Und also diese ganzen Welten werden halt dann von diesen Game Designern gemacht.
Ja,
ne?
Ja. Teilweise extrem aufwendig. Ja. Also jetzt ein aktuellerer Nachfolger von, also sehr indirekter Nachfolger von Baldur's Gate ist zum Beispiel Dragon Age. Da gibt es jetzt auch einen zweiten Teil. Und der erste wurde 5 Jahre entwickelt und hat auch extrem viel Inhalt. Also das ist dann beeindruckend, wenn man das sieht.
Das ist dann auch alles sehr teuer, ne? Die muss man dann teuer kaufen, diese Spiele, ne?
Ja, die kosten bei Entscheiden 60 Euro für PC ungefähr und für Konsolen manchmal sogar 70. Also so die Größenordnung ist das schon.
Und da gibt es dann aber auch sicherlich so einen Wares-Markt. Wie heißt der denn?
Ja,
Games mit Z?
Ja, Games mit Z, ja, ja.
Ja, ja. Und ja. Open Source, wie sieht's da aus? Da gibt's nichts Lustiges.
Ach doch, es wird langsam immer größer.
Außer Superdux.
Das wird langsam richtig groß. Also die haben jetzt in den letzten Jahren ziemlich zugelegt, weil ja auch die Technologien jetzt auch im Open Source-Bereich immer besser werden. Und da gibt es schon einige Spiele, die teilweise sehr lang sind, wie das Battle for Westworld, was ich vorhin meinte, oder jetzt auch so sehr spaßig sind, wie dieses Supertux oder auch eine andere Umsetzung ist. Pingus, das ist eine Umsetzung
Pingus,
von
Lemmings.
Ja, Lemmings, ne? Schön.
Ja, ja, Pingus gab's auch. Das konnte man, also man konnte irgendwie bei Gentoo durch geschicktes Flag setzen, gab's da so Spiele mit dabei.
Ja. Ja. Oder was jetzt auch Open Source ist, vor ein paar Jahren rauskam, ist World of Goo. Das ist ein Spiel, du spielst, also du
ist
bist...
Es? Ich denke nicht.
Das war Open Source, doch. Das... Oder das war Indie.
Er wird nicht wundern. Also,
war es Indie oder was Open Source? Das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls war das auf jeden Fall auch nur von Amateuren im Prinzip gemacht. Und du hast halt da, du hast da so Schleimfiguren gehabt, so kleine Schleimbällchen. Und du hast die aneinander gestöpselt. Die hatten halt besondere Eigenschaften. Mhm. Und dann hast du damit irgendwie immer an ein Ziel kommen müssen. Und du hast sie halt mit vor allem Physik, mit so richtiger, richtig gut simulierter Physik, hast du die dann aneinander stellen müssen, um dann halt irgendwo ranzukommen. Und das war halt absolut faszinierend.
Sehr kreativ.
Ja, sehr kreativ.
Und für ganz viele Plattformen erschienen und sehr, sehr erfolgreich.
Also Handy und iPad-Spiele oder so wollen wir heute nicht behandeln, was zu weit führen würde. Aber also ich bin ja wirklich nun kein Spieler, aber ich habe auf dem iPad dann doch ein Spiel mir zugelegt, Osmos, und das ist ursprünglich auch ein Computerspiel gewesen. Was ist denn das dann für ein Genre? Osmos. Also Osmos ist so ein Spiel, also der Crossover von Osmose und Kosmos. Du hast halt so Zellen, die immer größer werden, wenn sie eine andere Zelle fressen. Und du musst dann da irgendwie zwischendurch, es gibt dann ganz verschiedene Varianten. Und zum Teil bewegen die sich auch auf irgendwelchen Bahnen, deshalb Kosmos. Mhm. Und das Ganze wird noch mit so einer tollen Musik gemacht, wo man dann, die Musik passt sich dann auch der Spielgeschwindigkeit an. Und das hat so eine halluzinatorische Wirkung. Wenn man das ein bisschen gespielt hat, dann ist man irgendwie plötzlich, dann fühlt man sich selber wie so ein Bakterium irgendwie. Das war eigentlich ein Computerspiel. Das haben sie dann fürs iPad adaptiert, weil das natürlich da besonders gut geht, weil du da diese ganzen Bewegungsdinger noch machen kannst. Also jetzt kennt ihr das nicht, das heißt, ihr könnt es nicht. Ich kenne mal was die nicht kennen. Das gibt es ja gar nicht.
Das, ja, das war aber, glaube ich, das ist im Handel dann auch drin gewesen. Aktuell.
Geschicklichkeitsspiel. Das hatten wir doch gar nicht, ne? Geschicklichkeitsspiele.
Ja. Nein.
Das sind aber auch tatsächlich Spiele, die zum größten Teil, also heutzutage, auf irgendwelchen Handhelds sind. Mhm. Also Android und halt iPhone und also Nintendo DS und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist heute nicht unbedingt Thema, das wird wirklich zu
weit führen. Das fiel mir nur gerade ein, weil du das mit den Schleimbällchen gesagt hast. Und das ist ja so ähnlich. Das sind halt so Bakterien und da muss man gucken, dass man halt die richtige Größe, weil Größe und Geschwindigkeit auch zusammenhängen und so. Und manchmal muss man auch ganz klein sein und so. Alles ist, muss man halt Masse, Zellmasse abstoßen und so. Alles ist lustig. Ja. Wo waren wir? Ich habe jetzt mit dem Osmos alles aus den Fugen gerissen hier. Ich sollte nichts mehr sagen.
Hier gerade wurde im Chat jetzt Minecraft angesprochen. Vielleicht können wir ja direkt schon darauf eingehen. Das ist eine der neuesten, ja fast schon sensationellen Erscheinungen. Minecraft ist relativ neu.
Klingt so ein bisschen nach Minensuche.
Ja, halbwegs geht's auch darum. Also ich habe es nie so richtig gespielt, nur mal so reingeschaut. Aber es ist jetzt tatsächlich eines der erfolgreichsten Indie-Spiele der letzten Zeit.
Was heißt denn eigentlich Indie? Das habe ich ja schon so oft gehört.
Individual, also nicht halt irgendwie so richtig Kommerzunternehmen, die das herstellen, sondern wirklich so irgendwelche unabhängigen.
Ein wesentlicher Entwickler bei Minecraft, und der ist auch Millionär geworden Spiel. Ja. Und das, obwohl das Spiel noch nicht mal offiziell erschienen ist. Also momentan ist es im Beta-Status.
Genau. Es ist halt wirklich so, du spielst halt irgendwie so eine Figur, die dann irgendwelche Sachen abbaut in so einer unglaublich eigentlich hässlichen Welt. Also das ist wirklich so eine Pixel-Block-Welt. Und du musst da halt Holz abbauen oder irgendwann Kohle und dann noch irgendwelche Dutzende andere Sachen und kannst daraus wiederum was anderes bauen. Du kannst das zusammenfügen und dann kannst du da Häuser draus machen oder irgendwelche riesigen Gebäude, irgendwelche Kunstwerke. Das ist mit jeder Version, die jetzt gepatcht wurde, wird das immer umfangreicher. Und jetzt gibt es auch da irgendwelche Modifikationen, mit denen man dann da herumfliegen kann und irgendwelche Wettereffekte und so. Und der Inhalt ist im Prinzip, tagsüber sammelst du solches Zeug, um deine, halt so ein Haus zu bauen. Und in der Nacht kommen irgendwelche Monster und du musst dich halt verstecken können. Und dafür musst du halt tagsüber dann jedes Mal dir irgendwie so eine sichere, so ein Bollwerk halt bauen, in dem du dich verstecken kannst.
Mhm. Das führt dann mittlerweile dazu, dass die Leute sich unglaublich kreative Sachen teilweise bauen. Ja. Große Schlösser, Gebäude, Burgen, Raumschiffe. Also man findet da auch lustige Videos im Netz, wo Leute sich die verrücktesten Sachen nachgebaut haben. Die Enterprise, eine Weltkugel und ähnliche Geschichten. Das ist ganz lustig. Oder wo sie gucken, was für Welten besonders schön sind. Oder wo sie wirklich große Sachen in die Luft sprengen, weil es auch Sprengstoff gibt. Und also da hat jeder so seine Nische, in der er irgendwas machen kann. Es hat diesen Lego-Faktor, man kann alles bauen, wie man möchte.
Ah ja, und deshalb ist das auch so komisch pixelig. Wenn man das
Genau.
Ja.
Ja, gut. Gut, das war jetzt welches Genre?
Indie.
Ja.
Indie.
Ja. Wir waren vorher bei
Im
Chat
Paper,
wurden hier noch welche erwähnt.
Rätselspiele haben wir noch nicht.
Noch.
Ja, sonst guck mal, was wir noch erwähnen.
Flower wurde erwähnt. Das ist ein Download-Spiel, die PlayStation 3. Also diese unabhängigen Indie-Spiele, die erobern auch teilweise die Mainstream-Plattformen, also die Download-Plattform der großen Hersteller. Und da bekommt man inzwischen eine relativ ungewöhnliche Sache. Also Flower ist ein Spiel, was relativ bekannt geworden ist. Und man spielt dort, ich glaube, Wind im Wesentlichen. Also man hat eine große Blumenwiese und dann kann man irgendwo hingehen und Wind machen und fliegen die Blütenblätter durch die Luft und Leute finden das sehr meditativ. Also es war ein großer Erfolg. Manche sagen, oh, das ist kein Spiel und so. Ja, irgendwie ist es schon ein Spiel, aber es ist immer ein relativ ungewöhnliches. Und es gibt offensichtlich Bedarf oder dafür auf jeden Fall Leute, die das gerne spielen möchten. Und eins, was noch rauskommen wird, ich glaube, das heißt The Journey. Das ist auch mindestens auf der PlayStation, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Das ist auch ein ganz erstaunliches Konzept. Da gibt's eine Person, die ein bisschen aussieht wie eine orientalische Frau vielleicht, also eine Gestalt in weiten, flatternden Tüchern gekleidet, sehr abstrakt dargestellt mit einem Schal in so einer großen Wüstenlandschaft und man kann einfach in irgendwelche Richtungen gehen und erkunden und sonst passiert dort nicht viel. Und wenn man online spielt, kommen noch andere Leute, mit denen man nicht reden kann, die kann man nur sehen und in irgendwelche Richtungen deuten und dann kann man gemeinsam etwas schneller erkunden. Also es ist eine sehr ungewöhnliches Konzept, wenn man gucken, wie es ankommt.
Ja. Sehr abstrakt.
Ja. Also Leute denken sich wirklich sehr ungewöhnliches Zeug aus. Darüber können wir auch nochmal reden. Ja. Ungewöhnliches Zeug, was da etwa in Spielen gemacht haben. Ja, also.
Aha. Wir waren gerade bei Rätselspielen noch angekommen.
Rätselspiele, was sind Rätselspiele?
Oder gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen.
Sudoku, naja gut.
Zum Beispiel, ja, ich musste da sehr an Handhelds denken. Also es gibt, ich denke mal, fast jeder kennt den Gameboy. Und da gibt es natürlich auch Nachfolger davon. Und also hauptsächlich sind auch sehr viele mobile Spiele, die so kleine Rätsel sind, die man unterwegs mal lösen kann auf seiner Handkonsole.
Genau. Naja.
Und da gab es eins, was sehr für Aufregen gesorgt hat. Ich weiß nicht, können wir vielleicht drauf eingehen. Das heißt Scribblenauts. Das ist deswegen interessant, weil es ein ganz neues Konzept hat, nämlich also hat mich wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen, denn das habe ich überhaupt noch nie in einem Spiel gesehen. Da haben Leute sich überlegt, man macht kleine Welten und dort gibt es einen kleinen Charakter, Maxwell heißt er, glaube ich. Und er möchte einen Stern haben, der irgendwo in der Welt ist. Das ist kleine, bunte Bonbon-Comic-Grafik. Und man muss sich überlegen, wie man an den Stern kommt. Und das wirklich Interessante ist, man hat völlig freie Hand, wie man das versucht. In der Welt ist vielleicht nicht viel drin. Zum Beispiel ist der Stern auf einem Baum. Und Maxwell kann sich überlegen, wie man den vom Baum kriegt. Und eine klassische Variante wäre, eine Leiter zu bemühen. Und dann ist es in dem Spiel so, man tippt ein Leiter und dann kommt eine Leiter, die setzt man dahin. Man tippt ein Trampolin, dann kommt ein Trampolin, das kann man dahin tun, dann kann das springen und gucken, ob er den erwischt. Und man kann im Prinzip, was weiß ich, Affe auf ein Rad, und man kann sich die abstrusesten Sachen zusammen überlegen und versuchen, wie man es da rauskommt. Also wir haben dort ein Mordswörterbuch verarbeitet. Und die ganzen Gegenstände können auf halbwegs logische Weise interagieren. Mhm. Also man kann einen Elefanten herbeiholen, eine Maus. Der Elefant hat Angst vor der Maus, und versuchen, solche Effekte auszunutzen, um das Rätsel zu lösen.
Mhm. Also Rätselspiele.
Jetzt ein Beispiel gewesen. Ja.
Also Partyspiele, Casual Games, hatten wir die nicht schon?
Ja, schon mal angesprochen zumindest.
Was ist das?
Am Rande.
Was ist das? Partyspiele?
Partyspiele sind halt schon so Sachen, die man mit mehreren Leuten, wie zum Beispiel an der Wii, irgendwie spielt, wo man dann zusammen irgendwelche meistens sportliche Sachen macht oder irgendwelche Wettbewerbe, Dart werfen am Rechner oder so.
Ach so.
Das ist irgendwie da drunter zu verstehen. Mhm. Und Casual Games sind halt auch so Sachen für wirklich zwischendurch, was nur mal eine halbe Stunde irgendwie dauert.
Geschicklichkeitsspiele hatten wir schon.
Ja.
Survival Horror, das klingt ja schlimm. Da kommt irgendwie der Mann mit der Axt und ich muss weg, oder
wie? In etwa, ja. Oder meistens Zombies.
Meistens Zombies-Spiele. Ja, ja. Die sind ja vielleicht gar nicht so schlimm, die Zombies.
Doch, es kommt drauf an. Ja. Meistens sind sie langsam, aber wenn sie da sind, sind sie da.
Ja.
Ah, ja.
So die bekanntesten Vertreter sind so Resident Evil, würde ich sagen, und so Left 4 Dead und Dead Space vielleicht auch noch, ja. Oder Fear ist ein relativ bekanntes, also Fear im Sinne von halt Angst auf Englisch. Das ist ein schönes Beispiel eigentlich, wie ich finde, weil man ist halt irgendwie so ein besonders begabter, irgendwie so, ich sag mal, so übermenschlicher von den geistigen Fähigkeiten her begabter Mensch. Und man hat immer mal Visionen, wenn man so irgendwie herumläuft als Soldat, und immer so von so einem kleinen Mädchen, was so irgendwie sehr, sehr düster aussieht, so ein roten Kleid, so typisch wie in diesen japanischen Filmen. Und das wird dann immer bedrohlicher, und plötzlich siehst du überall Blut lachen, und das Mädchen läuft so kurz rum und verschwindet dann, und dann wird die auch immer erwachsener mit der Zeit, und du erfährst so Hintergründe, dass sie irgendwie in so einem Experiment war, und dann merkst halt, du hast auch irgendwie besondere Kräfte, kannst die Zeit so ein bisschen verlangsamen, dich dadurch schneller bewegen und gegen die Gegner halt ankommen. Aber dann ist immer wieder dieses Mädchen da, was dann auch Leute so direkt vor dir zerplatzen lässt und so. Und das ist halt.
Das ist
so
das Spiel?
Nicht ganz, nee.
Ach so.
Das ist halt so ein typisches Horrorelement.
Wie hieß das Spiel mit den.
Mädchen, das war Fear, also F-E-A-R. Ja. Ja, davon gibt es auch einen zweiten Teil mittlerweile fast
auch
schon.
Der zweite Teil ist wahrscheinlich Angst.
Naja. Aber ja, das sind so typische Horrorspiele, die halt wirklich dann auch mit dieser Angst des Spielers sehr gut umgehen können. Also so Schockmomente, vor allem irgendwelche Geräusche, die ganze Zeit im Hintergrund sind, und welches Stöhnen von Zombies und welches Kratzen und so. Und dann plötzlich schlägt was auf, Licht geht aus, und du hörst nur noch, wie um dich herum irgendwas herumläuft, und du kriegst halt schon irgendwie so diese Gänsehaut und schießt wild um dich, um irgendwie noch zu überleben und so. Das ist also, das spielt dann schon sehr mit diesem Horror-Effekten. Das ist sehr spannend. Und da ist so, was ich sagen muss, das schaffe ich auch nicht länger als eine Stunde zu spielen. Das wird zu aufregend. Das muss ich dann auch
mal. Das ist auch manchmal wirklich stressig.
Ja, das ist wirklich stressig.
Ich spiele solche aber auch ganz gerne.
Ja.
Mhm. Ich habe.
Also hast du da welche?
Ja, ich habe gerade eins dabei, das fand ich deswegen interessant. Das ist ein bisschen unbekannteres Spiel. Ist eigentlich auch ein Grund, warum ich es mitgebracht habe. Und aktuell ist es auch nicht mehr besonders. Ist ein von 2002 ein Gamecube-Spiel, das heißt Eternal Darkness. Und das hat eine unheimlich witzige Idee mit drin, dass man nämlich nicht einfach nur eine Waffe hat und irgendwelche Monster bekämpft, sondern also eine Besonderheit ist, dass man nicht nur einen Charakter spielt, sondern auch ungefähr 12 Vorfahren dieses Charakters zu verschiedenen Zeitepochen. Und während man kämpft, ist es so, also es tauchen diverse Monster auf, und die Monster zerren an der geistigen Gesundheit. Und man muss immer versuchen, so seine geistige Gesundheit zu halten. Und
die Mentoren.
Ja, wenn die fällt, dann passieren halt witzige Dinge. Und das war so eine relativ neue Idee in dem Spiel. Was zum Beispiel passieren kann, dass die Spielfigur in den nächsten Raum kommt und plötzlich von irgendwas komplett zerfetzt wird. Und eine Minute später, eine Sekunde später ist alles vorbei und ist wieder alles normal. Das war dann einfach so ein, die geistige Gesundheit war zu niedrig und plötzlich gab es so eine Art Halluzination. Oder die Person sinkt in den Boden ein, ist eigentlich ein Steinboden, ist im Tempel unterwegs und plötzlich steht sie bis zu den Knien und immer weiter in dem Steinboden drin. Und es wurde teilweise dann, oder es läuft Blut von den Wänden, das eigentlich gar nicht da ist. Also solche Sachen wurden eingesetzt. Und die sind sogar so weit gegangen, es praktisch bis auf den Spieler selbst, also aus dem Spiel praktisch rauszugehen. Was da teilweise auch passiert ist, ist, dass kleine Käfer über den Bildschirm gelaufen sind. Also die gar nichts mit der Spielwelt an sich zu tun hatten. Oder sogar, dass ein Fenster rausgegangen ist, die Speicherkarte habe einen Fehler. Ja, also da wurde mit dem Horrorthema auch mit dem Spieler gespielt.
Und ja, das finde ich überhaupt sehr lustig. Da gibt's ja auch einen, gibt's da so einen Ego-Shooter, ist das nicht Doom?
Doom, ja. Okay.
Wo man auch Prozesse auf seinem Computer abschießen kann. Das fand ich total lustig, weil dann halt eben, du kannst da halt, irgendwann ist halt Schluss. Wenn halt wichtige Prozesse abschießt, dann läuft es halt nicht mehr. Und das fand ich halt so lustig, weil da eben noch so eine, diese Meta-Ebene halt.
Ja, das gab es auch mit Dateien.
Ja. Ah ja.
Ja, das ist sehr lustig, sowas, ja.
Dann haben wir noch Beat'em'ups.
Ja. Ah, schön, ja.
Prügelspiele.
Also so der bekannteste Vertreter ist, würde ich sagen, Street Fighter und
Tekken
auch noch.
Virtual Fighter. Also,
da habe ich dann auch mein Dings und kann den anderen noch nicht dann richtig.
Genau, super Gamepad
dann irgendwie. Ja, gut, wenn das Gamepad dann auch noch reagieren würde, so mit Elektroschocks. Ja. Selber geschlagen.
Ja, mittlerweile gibt es ja auf jeden Fall immer so eine Vibration als also Zeichen, dass irgendwas passiert. Naja, und du musst halt irgendwie sehr geschickt sein, sehr schnell sein, deinen Gegner mit besonderen Tastenkombinationen, irgendwie mit besonderen Attacken dann halt verprügeln und wer halt da gewonnen hat, kommt dann weiter in die schwierigeren Runden.
Ja, da gibt's ja jetzt auch so neuere Interaktionen, ne, wo man dann auch sich vor dem Bildschirm bewegen kann und dann gibt's so Bewegungssensoren, ne?
Ja, bei
dass man
beim
dann so Kinect, richtig boxen kann und dann, wenn man dann richtig schlägt, dann.
Ja.
Dann mit der Wii geht das natürlich auch, nur da hast du halt immer so ein Teil in der Hand. Mhm. Und ich jedes Mal, wenn ich mit der Wii spiele, fliegt mir das Ding aus der Hand. Da kann man zwar so eine Schlinge um die Hand legen, aber irgendwie im entscheidenden Moment ist die Schlinge nicht um mein Handgelenk und dann fliegt das Ding da durch die Gegend. Da schlechte Erfahrung gemacht, weil ich selber ja keine Wii habe, ist das schlecht, weil ich dann mit den anderen die Dinger kaputt mache. Na, bisher ist nichts kaputt gegangen, aber es war kurz davor.
Ja, und da gibt's halt dann auch gerade bei den älteren Sachen, wo halt du wirklich nur ein Gamepad hast, da hast du, um die ganz besonderen Aktionen durchzuführen, dann so ganz surreale Tastenkombinationen, die so ein normaler Mensch eigentlich gar nicht schaffen kann, musst halt irgendwie innerhalb von Sekunden in alle möglichen Richtungen und noch alle so 4-5 Tasten gleichzeitig drücken. Das ist ganz, ganz eigenartig. Aber es macht halt schon Spaß, wenn man das beherrscht. Da denkt man halt auch, ah, jetzt habe ich hier irgendwie eine besondere Fähigkeit, jetzt bin ich ganz besonders gut und jetzt will ich auch gegen andere Leute antreten und denen halt zeigen, dass ich ein guter Spieler bin. Das ist halt auch so ein, das andere Quintessenz neben diesen tollen Spielwelten und Geschichten, dass du halt auch irgendwie Fähigkeit erlangst dadurch, dass du das oft spielst und dann die Spielmechanik beherrschst und mit gegen andere Leute antreten willst. Das ist dann vor allem im Multiplayer-Bereich so essentiell.
Ja.
Da gibt es ja halt auch Clans, wie wir vorhin schon mal hatten, und Turniere, wo du ganze Ligen hast, die dann gegeneinander antreten, wo du dann aufsteigen kannst und so weiter und so fort. Also der ganze E-Sport-Bereich ist unglaublich groß geworden. Du hast allein in Deutschland Dutzende Ligen, wo du teilweise auch schon richtig große Preisgelder bekommst, wenn du am Ende gewinnst.
Also Liga ist nicht sowas wie Gilde, sondern
eine Liga, so eine richtige Liga halt, wie im Fußball.
Also Fußball, wo man halt dann gegeneinander spielt.
Ja, also gegeneinander absteigen spielt. Kannst oder aufsteigen kannst und so weiter.
Aufsteigen,
ja. Ja, also E-Sport ist halt schon echt spannend, weil du musst auch viel spielen, um ja auch da zu trainieren. Im Großen und Ganzen musst du diese Fähigkeiten behalten. Und dann geht es halt schon darum, im Turnier dann halt richtig gut zu sein und keinen Fehler zu erlauben und dann eben am Ende durchzukommen.
Tja. Ja, klar. Ja, und ist das nicht sowieso die Tendenz, dass man mehr mit verschiedenen Leuten zusammenspielt als einzeln?
Also ich glaube ja, im Großen und Ganzen ist das die Tendenz, aber für mich zum Beispiel eigentlich gar nicht. Also spiele fast nur noch Singleplayer, weil mir einfach auch die Zeit fehlt, um halt zu bestimmten Uhrzeiten mit halt den Leuten spielen zu können.
Ach stimmt, da muss man immer zu bestimmten Uhrzeiten.
Ja.
Ja, also da fällt mir auch ein Spiel ein, was ich mal gespielt habe. Es war aber so ein Videospiel, ich glaube auch mit der PlayStation. bei jemandem mal, die da so ein Quiz. Und da musste man halt Quizfragen beantworten und da konnte man auch gegen andere Leute spielen. Und dann mussten wir immer zu einer bestimmten Zeit, Nerds haben wir so einen seltsamen Rhythmus. Und wenn ich dann da mal zu Besuch war, dann haben wir gesagt, ja, wir schauen mal ein Video. Dann hieß es, nee, wir müssen erst spielen, dann ein Video schauen, weil dann ist uns keiner mehr online. Ne? Das war halt dann der Punkt. Und so mussten wir dann dieses Quiz machen. Die wollten nämlich immer, dass ich dabei bin. Ich habe zwar nie gewonnen, weil das Quiz, das...
You don't know, check.
Genau. Ja. Weil man da auch immer noch so Geschicklichkeit machen musste. Und ich kann nicht mit Geschicklichkeit und ich bin immer langsam, wenn man da so einen Buzzer drücken muss. Ja. Das ist immer nichts für mich. Aber ich konnte dann den anderen wenigstens immer helfen bei irgendwelchen Wissensfragen. Weil da gibt's dann manchmal so Fragen aus so Bereichen wie Literatur und so. Und die Nerds, mit denen ich da zusammen war, waren immer ganz froh, dass ich mich da auskannte. Also da kann man sich dann schön ergänzen. Und dann haben wir immer gegen andere gespielt und natürlich gemeinsam waren wir dann natürlich besser als die anderen. Nur ich war dann immer trotzdem noch der Schlechteste von unserer Gruppe. Also unter was fällt das? Rätsel wahrscheinlich. Rätsel, ja, Quiz.
Ja, Rätsel, Quizspiele und sowas. Haben jetzt noch zwei neue Genre hier gerade eingetragen.
Wir hatten eins übersprungen, wurde gerade Simulation haben wir.
Simulation
haben wir
übersprungen.
Flugsimulator, U-Boot, Panzer, Eisenbahn.
Ja, da gibt es auch jede Menge Sachen. Also Flugsimulatoren gibt es halt ganz tolle, wo du halt wirklich von einem Flughafen startest, dann auch diese Technik beherrschen musst, halt genau fliegen musst und dann wieder genau landen und so. Das ist schon relativ schön, wenn auch die Grafik gut ist.
Ja,
dann kannst du halt herumfliegen. Wobei ich persönlich eigentlich nur so eine U-Boot-Simulation mal gespielt habe. Was ist denn das? Diese ganz bekannte, fällt der Name nicht mehr ein.
Ja, Chat kann helfen.
Der Chat, die U-Boot-Fahrsimulation überhaupt.
Ich habe auch ab und zu mal ein Flugzeug bewegt. Aber fand ich echt ein entspannender, deswegen habe ich es wieder gelassen. Aber im Endeffekt gibt es da sehr schöne Spiele. Und das Witzige ist, es wird auch OpenStreetMap jetzt eingesetzt, um Karten dafür zu generieren teilweise. Das hat mich sehr gefreut, das zu lesen vor einer Weile.
Ja, nee, das ist wirklich eine gute Sache.
Weiß leider nicht auswendig, wie das Spiel heißt.
Ich habe mal einen echten...
Kein freies, glaube ich.
Einen echten Flugsimulator, ist doch total blöd. Ist genauso echt wie der Computer, nur halt in so einem halben Cockpit. War mal bei irgendeiner Veranstaltung aufgebaut. Und da habe ich dann mal simuliert. Und das ist schon beeindruckend. Also ich meine, es wäre jetzt nichts für mich, weil ich ja auch schlecht sehe. Also Pilot könnte ich nicht werden. Aber diese Faszination dieser Technik da, also das hat mich schon beeindruckt. Also das kann mich dann wieder reizen. Deshalb bin ich wahrscheinlich der Richtige für so Simulatoren. Aber am Computer ist halt nicht ganz so faszinierend wie so ein richtiges Cockpit mit all diesen Schaltern und so. Ja.
Wobei wir jetzt auch noch
bei den 11, wo du gerade im Chat gesagt sei, der Simulator mit OpenStreetMap-Karten, nicht wahr?
Ja. Ich will das auch schon im Pad. Bitte auch noch ins Pad.
Im Pad steht es auch schon.
So voll, das ist sehr voll. Ich schon den Überblick verloren. Vielleicht kann da jemand ein bisschen aufräumen und ordnen.
Was mich unheimlich fasziniert in dieser ganzen Simulator-Geschichte ist, dass es dann auch so solche Sachen gibt wie Müllabfuhr-Simulator, Omnibus-Simulator, also alles, was man sich vorstellen kann. Landwirtschaftssimulator, wo man Felder abmäht, Trecker fährt.
Simulator.
Das hat auch tatsächlich, man kann da auch wirklich was lernen. Und zwar ist es mir einmal gelungen, im realen Leben, ich darf das jetzt gar nicht erzählen, weil ich was Verbotenes gemacht habe, ich habe im realen Leben ein Fischerboot, so ein, 6-7 Leute passten da drauf, dieses Fischerboot in den Hafen eingefahren und ohne Kapitänspatent darf man das gar nicht. Ich habe es aber trotzdem gemacht, gut, der Kapitän stand hinter mir und er war total beeindruckt, wie ich das gemacht habe. Ich habe das nämlich nicht gemacht wie der Kapitän, wo man eine lange Ausbildung braucht, sondern ich habe das einfach wie ein Computerspiel gemacht. Ich hatte nämlich ein Echolot vor mir. Das Echolot war eigentlich dafür da, die Fische zu finden. Aber am Echolot kannst du auch sehen, wie tief die Fahrrinne ist. Ja. Und dann hatte ich noch ein Radar,
wo ich genau sehen konnte, wo die anderen Schiffe sind. Das heißt, ich habe tatsächlich die ideale Fahrrinne. Ich bin nämlich mittendurch, wo es am tiefsten war und möglichst weit weg von den anderen Schiffen in den Hafen eingefahren. Und der Kapitän war total von den Socken und meinte, das hätte er noch nie gesehen. Das könnte überhaupt nicht sein, dass ich noch nie ein Schiff geführt hätte. Aber es geht halt. Und es ging halt, weil ich es gemacht habe wie ein Computerspiel. Ich habe überhaupt nicht durch das Fenster geguckt. Ne? Ja. Er hätte jetzt irgendwie, gut, es kann ja nicht sein, dass da was auftaucht, was nicht auf dem Gerät zu sehen ist. Aber das hätte ich nicht gesehen, weil ich halt diese beiden Bildschirme hatte und ich habe nur auf die Bildschirme geguckt. Gut, der Kapitän hat natürlich rausgeschaut und das war auch sicherlich kein Problem. Der stand ja auch direkt hinter mir. Aber das hat mich schon schwer begeistert. Da habe ich mich auch dafür erwärmen können, so, sowas mal zu machen, obwohl... Das ist ein ganz schwieriger Beruf, da immer morgens in aller Frühe raus und dann schwankt das und das ist dann doch besser als Simulation.
Wobei ist diese Simulation tatsächlich so ein unglaublich erfolgreiches Genre sind. Also du hast halt so, wie schon gesagt, durch diese Landwirtschaftssimulatoren oder auch so Müllabfuhrsimulatoren, die halt millionenfach verkauft werden jedes Mal, weil die Leute, die spielen sowas halt einfach gerne. Also, ganz
also Landwirtschaft Spieler. Kann ich ja verstehen. Ja, ja. Das ist ja interessant, weil da eben auch Dinge passieren. Das hängt dann ein bisschen vom Wetter ab und so. Ja. Aber Müllabfuhrsimulator, was soll denn das bitte? Also
es gibt da sogar noch komischere Sachen.
Also wenn man Omnibus fährt und Leute einsammelt, dann kann man auch Mülltonnen einsammeln. Ja.
Achso, man sammelt die Mülltonnen ein und dann war es das.
Ja, man fährt korrekt bis zur nächsten Straßenecke, wo die neuen Mülltonnen warten. Und
wenn man eine vergisst, dann gibt es Ärger. Oder?
Genau. Ja. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kannst du dann auch noch weitere Leute einstellen, die dann irgendwie dich effektiver machen. Mhm. Also hast du da 2-3 Leute noch mit am Auto und so.
Ja.
Das solche Sachen halt. Das kann wohl für Leute wirklich interessant sein. Das hatte ich letztens erst gelesen, dass ich weiß gerade nicht mehr, welches dieser Spiele, Trucker-Simulatoren, also wo du halt wirklich mit so einem LKW herumfährst, dass gerade so die richtigen Trucker, die auch in Wirklichkeit rumfahren, dass sowas dann auch zu Hause spielen, wenn sie dann mal ein paar Wochen Urlaub haben.
Ah ja.
Und dass sowas gerade auch in Trucker-Zeitschriften beworben wird und dadurch umso effektiver verkauft werden kann. Das ist relativ interessant.
Also wenn ich immer da sowas machen würde, würde ich doch in meiner Freizeit was anderes machen.
Tja, man denkt es ja, aber es soll wohl ganz gut verkauft werden, gerade bei dieser
Zielgruppe. Gibt es denn auch ein Spiel, was Bureaucracy heißt, wo ich das, was ich täglich im öffentlichen Dienst erlebe, nachspielen kann?
Bestimmt.
Kommt noch.
Dann kommt irgendwie, ich habe es wirklich erlebt, dann hieß es plötzlich, ja, da haben sie jetzt was falsch gemacht, weil sie das Online-Formular noch nicht ausgefüllt haben. Ich sage, welches Online-Formular? Ja, seit neuestem haben wir für dieses und jenes in unserem papierlosen Büro ein Online-Formular. Und das müsste ich ausfüllen. Ich hatte einfach eine E-Mail geschickt mit den nötigen Informationen. Das reicht nicht. Ich muss das Online-Formular ausfüllen. Ja, und dann gab es natürlich so besondere Challenges. Nämlich, dieses Online-Formular musste man auch unterschreiben. Ja, dann musste ich überlegen, wie kriege ich jetzt ein Online-Formular unterschrieben. Ja klar, man druckt es aus, man unterschreibt es, scannt es wieder ein und dann kann man es per E-Mail verschicken. Solche plötzlichen Schwierigkeiten, da könnte man sicherlich auch ein Spiel rausmachen.
Ja, das ist eine Idee eigentlich, das könnte man machen.
Bureaucracy, vielleicht gibt es das ja schon.
Hier gibt es auch, vorhin hat einer reingeschrieben, Schrottplatz-Simulator. Auch solche Sachen gibt es halt, und auch so Sprengsimulatoren. Und so.
Ah ja.
Das ist also, gibt halt davon Dutzende verschiedene Ideen, die da umgesetzt
werden. Und teilweise sind die auch sehr liebevoll gemacht, denke ich. Ich habe vor kurzem so ein Video gesehen von einem Omnibus-Simulator. Da wurde jedes Quietschen und Knarren, das so ein Omnibus macht, wenn er über eine Bodenwelle fährt, exakt simuliert. Und alle Geräte, also das ist für die Fans bestimmt
so ein Einkaufszentrum.
Tolle Sache.
Nein. 17, bitte 23, 17, 23. Der kleine Kevin wartet auf seine Eltern im Bällebad.
Aber das gibt's tatsächlich. Also es gibt wirklich Einkaufslädensimulatoren, also Supermarktsimulatoren und auch so andere Sachen in der Richtung, so Casino-Simulatoren und sowas.
Aber viele sind dann wieder in Richtung Aufbaustrategie.
Ja, ja.
Also vergleichbar
halt.
Tycoon, ja, genau.
Ja.
Hier Freizeitpark-Simulationen gibt's ganz viele.
Wirklich gute Sachen.
Richtung. Mhm.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also Simulationen haben wir abgehakt.
Ja. Musikspiele wäre das nächste.
Musikspiele?
Das ist dann eher Ankes Milieu, weil das auf dem Computer relativ selten
Musikspiele.
Gibt's auch, gibt's auch. Gibt's sogar, gibt's aber auch ein freies Spiel, das muss man gleich mit erwähnen. Also ja, Musikspiele gibt's, glaube ich, auch relativ viele unterschiedliche, aber ich musste erstmal denken an diese ganzen Guitar Hero und Rockband-Geschichten, die vor einigen Jahren aufgetaucht sind, wo man dann sind Geschicklichkeitsspiele eigentlich. Also in gewisser Weise waren die dann auch schon da, aber ist schon nochmal ein bisschen ein anderes Genre, finde ich. Und dann stellt man sich da mit einer Plastikgitarre vors Fernsehgerät, spielt dann in seiner Konsole so ein Spiel und dann muss man möglichst schnell bunte Tasten drücken und dazu ja so eine Taste will ich es nicht nennen. Also so ein Ding, mit dem man die Plastikgitarre anspielen kann, anschlagen, genau im Rhythmus dazu. Und das ist teilweise absurd schwierig.
Ja. Ist ja auch so Karaoke-Dinger.
Auch ja, das, man genau. Genau
so wenn man daneben singt, dann gibt's irgendwie, also man muss irgendwie den Ton treffen.
Ja,
also, zeigt da irgendwie auch an. Jetzt bist du auf den Ton, auf dem Ton und jetzt bist du daneben und so.
Und irgendwann haben es auch die beiden Spiele verbunden und haben eine ganze Band rausgemacht, dass man gleichzeitig einen Sänger hat, der diese Karaoke singt und Leute mit Gitarren und haben dann auch kleine Schlagzeuge gebaut. Und weil das alles so rockig ist, gibt es inzwischen auch so Turntable-DJ-Simulationen, wo man das Ganze so mit einem Platten, also LP Pult-Simulator so ein bisschen auch spielt.
Ist ja unglaublich. Also wenn man das alles so liest, da fragt man sich echt, kann man, wenn man ein Computerspiel spielt, noch was anderes machen? Gibt es ein Leben diesseits der Computerspiele?
Wahrscheinlich nicht.
Also ich glaube, wir brauchen dringend das bedingungslose Grundeinkommen.
Auf jeden Fall.
Damit man dann den ganzen Tag, ich meine, irgendjemand muss das ja auch spielen. Die Wirtschaft würde ja zusammenbrechen, wenn keiner mehr Zeit hätte. Ne? Also das ist eindeutig ein Plädoyer für mehr Freizeit. Browserspiele stehen hier als nächstes.
Ja, also ich spiele im Moment nur ein Browserspiel, weil das einzige, wo ich mich nicht mal so zu bestimmten Zeiten einloggen muss, sondern nur einmal am Tag, so könnte ich, müsste glaube ich nur einmal im Monat. Das ist ein Fußballsimulator, also ein Fußballmanager-Simulator, wo ich halt so eine Mannschaft habe, die jeden Tag einmal Spiel hat und dann muss ich halt nur gucken, dass ich die Verträge verlängere, dass ich mein Stadion ausbaue, dass das immer wieder repariert wird, weil das immer wieder normal Schaden halt nimmt durch die Zuschauer, dass ich, dass meine Leute keine gelben Karten haben, dass ich dann immer ein volles Spielfeld quasi mache, wenn einer gesperrt ist und so. Und dann steige ich halt irgendwann auf, verdiene Geld, kann mir dadurch wieder mein Stadion ausbauen und so weiter. Das ist halt dadurch relativ schön, weil ich mich wirklich nicht jeden Tag oder mehrfach am Tag einloggen muss, was bei vielen Browser-Spielen der Fall ist. Da muss ich alle paar Stunden oder noch öfter eine Aktion machen. Und das ist halt auch zu zeitaufwendig für mich. So eins der bekanntesten war O-Game zum Beispiel. Das ist so ein Science-Fiction Weltraumflotten-Aufbauspiel. Also du hast so ein Raumschiff, so eine Raumschiffflotte und siedelst halt irgendeinen Planeten und baust dir mehr Raumschiffe und musst damit dann halt Gegner besiegen und da halt ihnen irgendwie Geld wegnehmen, damit wieder neue Flotten bauen und so. Da musst du aber halt, weil so das Herstellen von einem Schiff oder das Hin- und Herschicken dauert halt genau eine halbe Stunde, genau eine Stunde, musst du halt genau dann dich wieder eingeloggt haben, um wieder reagieren zu können. Und das ist halt leider echt nichts für mich, deswegen spiele ich halt wie gesagt nur dieses eine Spiel im Browser, wo ich halt eigentlich nichts machen muss, außer nur einmal am Tag rumklicken.
Das ist so ein bisschen wie dieses Tamagotchi, wo man ja auch immer mal ran muss, sonst stirbt das. Und so.
Genau.
Weil die Browser-Spiele, also man kann inzwischen fast alles im Browser spielen, also auch Massive Multiplayer Online Role-Playing Game und so, da gibt es auch inzwischen so Sachen, die in die Richtung gehen. Klassisch ist natürlich im Browser wirklich diese Rundenstrategie. Ja. Gab es auch viele so in der Tradition der normalen rundenbasierten Strategiespiele, wo man irgendwie Krieg führt und irgendwelche Armeen bewegt.
Ja.
Und inzwischen eben auch.
Ja, aber das gibt's ja eben auch.
Alles Mögliche.
Als Brettspiel und dann eben auch, warum nicht als Browserspiel? Weil im Grunde kann man ja sowieso alle Brettspiele auch per Computer spielen.
Ja.
Und ein Browserspiel müssen wir erwähnen. Das wurde auch vorhin im Chat genannt.
Welches?
Farmville,
oh Gott.
Facebook, ja. Ganz erstaunlich. Aber es ist unglaublich, erfolgreich.
Unglaublich erfolgreich, das ist erschreckend.
Ja.
Was ist das?
Das ist,
den Namen habe ich schon mal gehört, aber mehr sagt mir das nicht.
Also ja, im Prinzip baust du dir halt eine Farm auf und musst halt irgendwie dein Feld genau halt irgendwie besäen und dann wieder abernten. Und dann bekommst du durch Freundschaft mit anderen Leuten dann irgendwie noch Power-up sozusagen für deine Ernte, bist du umso effektiver und kannst dir dadurch wieder noch was anderes leisten, kannst irgendwelche Tiere haben und so. Also ich habe das auch nie wirklich gespielt, weil ich auch auf Facebook ja gar nicht angemeldet bin. Aber das ist
Das hat also was mit Facebook zu tun.
Das ist auch
Facebook.
Das ist ein Facebook-Spiel. Man kann das nur bei Facebook spielen.
Ja, ich bin ja auf Facebook. Also.
Wobei die anderen auch alle das übernommen haben. Also genau das Gleiche, nur halt unter einem anderen Namen. Gibt es auch bei StudiVZ und auch bei MySpace und so. Das sind halt alles so Spiele, wo du vor allem dadurch besser wirst, wenn du mit anderen Leuten, die halt in deiner Freundesliste zusammenspielst. Dadurch gibt es auch ganz oft diese komischen Nachrichten dann von den Freunden, spiel mit mir bei Farmville und so oder helf mir bei irgendwas. Die sind dann automatisch verschickt. Deswegen mag ich es überhaupt nicht, weil diese Spiele in dein soziales Netzwerk eingreifen und automatisch irgendwelche Nachrichten verschicken.
Naja, ganz schlecht, ja.
Ja. Aber ja, mittlerweile gibt es auch noch einen neuen Trend bei Browser-Spielen, da ja die Browser alle relativ stark von der Technik her werden und auch von der Leistungsfähigkeit, werden das auch viele vormals richtige Computerspiele einfach in den Browser übertragen. Zum Beispiel Siedler Online wird jetzt im Browser zum Beispiel funktionieren. Gerüchteweise auch die Anno-Serie.
Anno-Serie?
Anno ist jetzt auch so ein Aufbauspiel, wo du halt Inseln besiedelst und da hast du nur beschränkten Bauraum, deswegen musst du schön kompakt bauen, also deine Stadt, und hast auch nur bestimmte Rohstoffe auf verschiedenen Inseln und musst dann halt Handelsrouten aufbauen und mit deinen Schiffen halt hin und her segeln. Das spielst du im Mittelalter. Das ist also unglaublich erfolgreich, wenn nicht sogar das erfolgreichste deutsche Computerspiel, die Computerspielserie neben Siedler, würde ich so sagen. Und also wie gesagt, der Trend geht dazu, dass es viele, viele Formats normale Computerspiele jetzt auch im Browser spielbar sind.
Okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir mit den Spielarten durch sind oder haben wir was? Also da sonst was war das noch? Tanzmattenspiel wurde hier noch im Chat
erwähnt. Verwandt mit den Musikspielen.
So Geschicklichkeitsmusikspiele.
Dass man eben auch sich bewegt, auch nochmal Sport, also so ein richtig so Crossover. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es ja noch so Sachen, dass es Leute nicht nur im Netz zusammenspielen, sondern sich auch treffen. Hier gibt es dann LAN-Partys, ist hier erwähnt. Soll man dazu noch was sagen?
Ja, wieso nicht? Also das ist schon so richtig, richtige Kultur, dass sich Leute regelmäßig entweder bei kleinen LAN-Partys oder auch schon mal mit 100 oder 1000 anderen Leuten in großen Hallen treffen, ihre Rechner mitbringen, das alle zusammenschließen und da dann wirklich riesige Turniere abhalten, wo du dann auch halt weiterkommst und so. Das ist einfach schön, wenn du deinen eigenen Rechner, also die Spiele, die du eh spielst, hast du drauf, gehst dann mit anderen Leuten zusammen, verbindest die in dein Netzwerk und dann kannst du gegen die spielen. Das macht halt schon manchmal viel mehr Spaß als alleine, gerade bei so Ego-Shootern. Aber auch bei Strategiespielen ist das sehr schön, weil du dann eben diese Interaktion mit anderen Leuten hast, die neben dir sitzen. Das ist einfach das Tolle daran. Du hast also sowohl diesen ganzen Party-Effekt, du bist mit den Leuten irgendwo zusammen, aber auch dieses Spielen gleichzeitig. Dadurch hat das diese Faszination.
Genau. Du brauchst nicht auf irgendeiner Party auf der Tanzfläche rumzappeln, sondern du kannst einfach da rumsitzen und kommst auch mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Genau.
Weil das ist teilweise durch Online-Gaming auch ein bisschen abgelöst. Naja. Also, ich denke mal, die kleineren Lokalen, die gibt es nicht mehr so ganz so viel, wie es mal gab. Also wo man sich mit 5 Freunden mal
aber
am
selbst,
Wochenende...
Ich meine, die Leute, die World of Warcraft online spielen, treffen sich. Da gibt es dann so irgendwelche Teamtreffen und sowas. Also da ist ja auch nun mehr als nur am Computer sitzen. World Cyber Games steht hier noch.
Ja, das ist die, glaube ich, größte Veranstaltung in der Hinsicht. Also da hast du wirklich tausende Leute da. Das ist echt genial.
Und was ist Deathmatch? Das steht hier auch noch.
Deathmatch ist eine Form des Multiplayer-Spielens. Also gerade bei Eco-Shootern hast du das ganz normale Jeder gegen jeden im Großen und Ganzen. Also jeder schießt den anderen ab und wer die meisten Abschüsse hat, hat halt gewonnen am Ende. Dann hast du halt andere
Wenn man tot ist, ist man tot. Oder gibt es da so eine Wiederbelebung?
Dann stehst du nach 5 Sekunden oder so wieder auf an einem bestimmten Punkt und musst wieder halt hinrennen.
Ach so.
Genau. Da gibt es auch andere Modi, wie zum Beispiel Capture the Flag, ist so ganz Klassiker. Mhm. Da rennst du halt rum, musst irgendwo diese Flagge holen und dann musst du mit dieser Flagge ganz schnell halt zu einem bestimmten, zu deinem Anfangspunkt zurückrennen.
Aber darfst du nicht verlieren. Das ist damit gemeint. Genau. Das ist ja ganz wörtlich. Ich habe bei Capture the Flag natürlich daran gedacht, dass da irgendwelche Leute so Computer Security Einbrüche machen. Das ist immer auf den Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs gibt es das oft. Ja. Die dann so eine ganze Nacht da sitzen und irgendwie versuchen, in das gegnerische System einzudringen. So Hack the Box mäßig und das eben gegeneinander. Das nennt sich auch Capture the Flag. Das ist auch ein Spiel. Aber hier ist jetzt richtig, also was heißt richtig? Also virtuell was nehmen und woanders hinlaufen.
Genau. Hm. Ja, also dann gibt es auch jetzt gerade in den letzten Jahren bei den Shootern auch die Sache, dass du irgendwo hingehen musst und da hast du also den bestimmten Punkt, den musst du erobern. Wenn du da eine gewisse Zeit lang dastehst und kein Gegner in der Nähe ist und dann hast du da halt einen neuen Vorposten, da kannst du, wenn du stirbst, halt auch genau an dieser Stelle weiter vorne eben wieder respawnen. Das ist da der Fachbegriff dafür.
Wie heißt das?
Respawn. Also spawn, wie Englisch halt so erschaffen, auftauchen. Ja, und dann musst
spawn
du halt,
S-P-O-R-N.
Nee, S-P-A-W-N.
Spawn. Ah, ich habe jetzt an Born gedacht.
Nee.
Spawn, ja.
Ja, und dann musst du halt immer mehr solche Punkte erobern, bis du halt irgendwann den Gegner besiegt hast. Und da gibt's noch viele, viele weitere Modi. Das ist, da gibt's eigentlich keine Einschränkungen bezüglich der Ideen, die man da haben kann.
Mhm.
Ja.
Ja, Clans, Gilden hatten wir schon. Gilden ist das gleiche wie Teams.
Ja, genau.
Clans.
Die dann auch bei sowas wie World of Warcraft oder bei ähnlichen Spielen dann so besondere Sachen erobern können. Also dann haben die, wenn die genug Geld haben, die Möglichkeit, sich da irgendwie eine Burg hinzustellen. Und dann hast du halt in diesem Spiel nochmal deine Gruppenheimat irgendwie dann dargestellt. Das kann auch nochmal so ein extra Gruppendynamikgefühl
verursachen. Naja, klar. Naja, sicher.
Ja,
was haben wir hier noch? Dann gibt's hier, haben wir die Leute im Chat noch angelegt, das war jetzt das Kapitel E-Sports, Publisher, das sind die, die solche Sachen rausbringen. Wir haben irgendwie noch zu wenig Open Source, da muss jemand noch was reinschreiben. Dann Persönlichkeiten, also Robert Molyneux, Spieleentwickler. Nee,
Peter Molyneux,
Entschuldigung. Ja. Richard Lord British Garriott.
Ja. Der ist einer der bekanntesten. Der hat halt diese Ultima-Reihe ausgebracht. Das ist so ein Fantasy-Spiel. Du spielst halt auch so ein Ritterkönig, der dann halt herumläuft und irgendwelche Gegner halt auch in so einer 3D-Welt im Prinzip. Also früher war es halt so von Draufsicht und jetzt dann später halt in so normalen 3D. Ego-Shooter war es nicht, also sondern diese Third Person, also Schulterperspektive quasi. Du läufst dann halt mit dieser Figur vor dir so herum und dann musst du halt irgendwelche Gegner auch wieder besiegen, irgendwelche Aufgaben. Und der Richard Garriott ist damit Millionär geworden, hat sich damit dann auch ein, da steht dahinter Zivilastronaut, der hat sich dann damit einen Flug in Weltall mal finanziert mit seinen Computerspielen verkäufen.
Ja.
Ja, ansonsten sehr bekannt ist hier Shigeru Miyamoto, der auch drinsteht. Das ist der Mario-Erfinder. Der hat auch ganz viele andere von diesen Nintendo-Klassikern gemacht. Mhm. Das ist der Hauptdesigner bei Nintendo. Das ist so die Hauptfigur in der ganzen Spieleszene, wenn, kann man so in etwas sagen. Also das ist so ein Gott quasi. Also wenn der auf Messen auftritt, da sind alle Leute still, Gänsehaut-Feeling und das ist ganz, ganz komisch.
Sozusagen der Steve Jobs,
der Steve Jobs dieser Szene, ja.
Aber Chris
Hülsbeck, ja, das ist ein Komponist, der ist, der hat so in den, gerade in den 80er Jahren ganz viele von diesen so 8-Bit-Musiken hat er gemacht und also hat so richtig halt von Hand das Zeug programmiert, das ist richtig genial. Und der ist jetzt, glaube ich, bei Spiegel Online Redakteur. Der gehört auch zu den Leuten. Was wir vielleicht noch erwähnen können, es gibt ja im Web sehr viele Seiten, es gibt auch viele Magazine, die so berichten, da gibt es auch viele Podcasts. Und einer der Podcasts, den ich regelmäßig höre in der Hinsicht, ist der Spiele-Veteranen-Podcast.
Gibt schon einen Podcast.
Genau. Da ist.
Vielleicht kann jemand den Link auch posten.
Genau, spieleveteranen.de. Das ist also gar nicht. Jedenfalls, da sind halt so ein paar Leute, die so in den 80ern oder 70er schon angefangen haben, da so Spieleredakteure zu sein. So bei diesen damaligen Zeitungen, PC Player und sowas. und die dann immer bekannter wurden und jetzt seit 30 Jahren in dieser Szene sind und da irgendwie immer noch Spieleredakteure sind und über diese neuen Sachen eben berichten. Das ist relativ toll. Und da ist auch der Chris Hülsbeck mal zu Gast gewesen. Ich glaube, da gibt es jetzt 30 Folgen oder 29 Folgen mittlerweile von diesem Podcast. Okay. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören.
Mhm.
Ansonsten sind da vor allem 5 Leute immer drin. Der eine, also 2, die damals die PC Player gegründet haben, das ist so das klassische Computerspielzeitschrift gewesen. Und dann der Erfinder der GameStar, die bis heute noch so die führende europäische Computerspielzeitschrift ist.
Mhm.
Der ist auch die neue deutsche Computerspiel-Webseite gamersglobal.de gemacht hat, die nämlich einen sehr schönen Ansatz hat. Da hast du nicht nur eine Redaktion, die halt immer über die Spiele schreibt, sondern du hast auch die Community dabei, die da eigene Beiträge verfassen kann, die da mit einem Account halt immer besser werden können. Also wenn sie gute Beiträge schreiben, dann bekommen sie einen neuen Status und können da halt richtig Redakteur werden. Und so, und da hast du...
Das ist aber eine Papierzeitschrift, Gamers Global.
Nee, Gamers Global ist eine Webseite. Ach, GameStar so ist die Hauptzeitschrift noch so, würde ich sagen. Und Gamers Global ist so die, ja, vielleicht nicht die bedeutendste, aber die eigentlich so in den letzten Monaten am besten gewachsene Webseite in der Hinsicht.
Das war aufgeschrieben, da fehlt jetzt noch der Link. Aber das wird sich finden. Auch
gamersglobal.de.
Ja, ja, achso, gamersglobal.de. Ja. Zusammengeschrieben.
Ja, zusammengeschrieben.
Dann mache ich das selbst.
Aber
gamersglobal.
In welcher Zeile ist das gerade? Das könnte ich auch
231.
Okay. Das sieht man. Dann schreibe ich ein bisschen selbst noch mit rum.
Ja, gut. Also das haben wir dann auch. Websites-Publikationen, da kann man also auch weiter suchen. Jetzt waren wir noch bei den Persönlichkeiten. Chris Hülsbeck haben wir, John Carmack, ID-Software.
Ja, der hatte Doom und so damals gemacht.
Ah ja. Mhm. Chris Roberts.
Ja, Wing Commander, Starlancer, das sind ganz klassische Weltraumspiele. Das ist so, ich sag mal, noch so 90er Jahre gewesen, aber so, die waren richtig gut, die haben so dieses Feeling richtig gut rübergebracht und dadurch ist der das richtige Klassiker und der ist halt auch so ein Held in dieser Szene geworden. Mhm. Ja.
Dann haben wir Sid Meier.
Sid Meier ist sehr, sehr bekannt für halt diese ganzen Sim-Spiele. Auch Civilization kennt auch irgendwie jeder, zumindest vom Namen her. Der hat auch Pirates gemacht, glaube ich, damals.
Ja.
Das war auch eins so der, ist eines der ganz klassischen Spiele.
Mhm.
Tim Schäfer, der ist so ein bisschen irre, aber der ist ganz lustig. Der hat auch tolle Sachen gemacht, also Monkey Island, ist klar. Und er hat auch so Brutal Legend gemacht, was ja so dieser, was wir vorhin hatten, dieser Zusammenhang zwischen Metal und Computerspielen.
Der Brutal halt, Legend.
Brutal Legend, haben wir auch.
Ah,
ja, du spielst halt so einen lustigen Metaller, der da halt rumläuft. Ja,
ein Roadie.
Ja, ein Roadie eben.
Dann hört man die ganze Zeit Heavy Metal. Heavy Metal.
Da haben auch so richtige Bands halt Gastauftritte. Da hast du halt auch irgendwie so Lemmy von Motorhead und so. Auch, und da,
Ozzy.
Ozzy ist dabei und so. Das ist ganz großartig. Naja.
Sind wir noch? Also das war jetzt Tim Schäfer.
Ja, und Monkey Island.
Ja, Monkey Island haben wir eigentlich zu wenig dazu gesagt. Ich finde das ja, das hat ja was.
Also
ja.
Das ist richtig toll.
Man darf natürlich hier nicht zu viel davon erzählen, weil dann heißt es wieder, wir machen Werbung für die Piratenpartei. Das dürfen wir ja nicht. Ein Podcast, der ist ja unpolitisch. Und bei Monkey Island geht es halt um Piraten. Aber es ist halt sehr hübsch gemacht irgendwie. Also die Hauptfigur, Guybrush Threepwood, möchte halt gern Pirat werden. Hat auch einen Gegenspieler, Chuck. Ja, das ist irgendwie sehr nett gemacht. Das ist halt eben Adventure mit lustigen Grafiken und auch sehr viel so Meta-Sachen auch. Das ist schon wirklich unterhaltsam. Selbst wenn man nicht so gut ist dabei wie ich, bleibt es unterhaltsam.
Ja, vor allem diese Sprüche, also der Humor ist unglaublich genial gewesen. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, du kämpfst wie eine Kuh und Achtung, du hast einen dreiköpfigen Affen hinter dir und solche Sachen.
Ja.
Absolut genial.
Und jeder kennt das auch.
Ja.
Also der alt genug ist.
Ja, das hat wirklich auch so ins normale Leben abgefärbt und man weiß dann gar nicht mehr, wo es genau herkommt.
Ja.
Ja, dann sind wir eigentlich mit unserem Programm heute durch. Aber wir sehen schon, das ist ein unerschöpfliches Thema. Wenn ich hier alleine sehe, dieses Pad jetzt hier mit 251 Zeilen und da gibt es sicherlich noch andere Sachen, die man eintragen kann. Man könnte eigentlich noch zu jedem Genre eigenes eine eigene Sendung machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und auf jeden Fall sieht man auch, dass halt Strategie und Computerspiele mehr sind als nur also Killerspiele. Also Killerspiele ist sowieso völlig
Blödsinn. Du kannst schon eine eigene Sendung machen zu den gesellschaftlichen, zur gesellschaftlichen Einbettung von Spielen.
Ja. Genau. Und wie viele Leute spielen Computerspiele?
Fast alle.
Millionen, ja.
Wirklich so.
Das sind Abermillionen. Auf
jeden Selbst die Leute, die behaupten, sie täten es nicht. Mhm. Es spielt fast jeder.
Irgendwas. Ja, ich tue es ja nicht und jetzt habe ich gerade festgestellt, Sicher. Dass ich doch schon das eine oder andere gespielt habe und kenne. Das ist dann doch ganz interessant. Ja.
Ja. Aber ich sag mal so, wir haben in der Computerspielewirtschaft mittlerweile jährliche Gewinne, die über Kino und über DVD-Verkäufen liegen. Von daher hast du da auf jeden Fall eine Unmenge an Menschen, die das konsumieren.
Und die Budgets für Spieleentwicklung, für die bekannten Spiele sind unglaublich hoch. Ja. Die sind ähnlich wie bei Hollywood-Filmen, also 100 Millionen Dollar sind für die teuersten Spiele jetzt das Budget gewesen.
Ja, und wir wissen ja auch, dass es Hollywood-Filmproduktionen gibt, die ganz eng mit Spielentwicklung verbunden sind. Also Resident Evil zum Beispiel oder Fluch der Karibik. Ich meine, das merkt man, glaube ich, beim zweiten Teil, den ich ja ganz furchtbar fand, weil da überhaupt keine Story mehr ist. Aber das liegt eben daran, dass sie eigentlich da, das ist ja der Film zum Computerspiel. Ne? Ja. Und das ist eben auch noch so ein Punkt, auch weil das ist wahrscheinlich auch der Trick bei der Vermarktung. Deshalb, also immer die Leute, die dann sagen, ja, das Urheberrecht und wir müssen da das retten, sonst gibt's keine guten Filme mehr. Man sieht ja schon, dass im Grunde in der Realität sich die Filmproduzenten ja schon neu orientiert haben, weil sie halt gleich immer so zusätzliche Sachen machen, wo man dann eben auch mit Lizenzen wahrscheinlich eine Unmenge Geld verdient. Also vermutlich hat auch Avatar mehr über dieses Ganze, was da noch drumherum ist, mit den verschiedenen Spielen und sonst was alles, verdient, als vielleicht mit dem Film selbst. Ich weiß es nicht, aber der Sache müsste man nachgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, oder auch bei Resident Evil oder so, das ist einfach, das hängt einfach ganz eng mit dem Spielesektor zusammen.
Es gibt ja auch Filme, die auf Grundlage von Spielen gemacht werden. Da gab es ja auch Poste und so solche Filme, die halt irgendwie wirklich schlecht waren, weil sie von diesem unglaublich schlechten Regisseur, wie hieß er denn nur?
Welcher Film?
Poste. Es gab auch andere. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Ist Uwe Boll?
Uwe Boll, genau. Uwe Boll ist der schlechteste Regisseur der Menschheitsgeschichte, könnte man so sagen.
Wie schreibt man das denn, dieses Poste?
Direkt P-O-S-T-A-L. Also das Spielpost ist so eins der brutalsten Spiele überhaupt. Das ist wirklich so menschenverachtend im Großen und Ganzen, was du da machen kannst. Du kannst dort Leute anpinkeln und dann irgendwie in Flammen setzen und mit Schrott. Du kannst Katzen auf Schrottflinten drauf tun. Das ist wirklich so irgendwie, was du nicht wirklich so ernsthaft spielen willst. Und der hat halt dann auch irgendwie daraus einen Film gemacht. Ich habe den nie geguckt, weil mir das gar nicht so sehr interessiert, aber die anderen Filme von ihm waren auch alle so unglaublich schlecht. Daher tue ich mir das gar nicht an.
Aber es ist inzwischen relativ häufig, dass es Filme gibt zu Computerspielen.
Ja.
Tomb Raider,
klar.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, das 3D-Jump'n'Run in gewisser Weise. Ja,
ja, stimmt doch.
Ja gut, also wer es schafft, 4,2 auf der IMDb zu bekommen, bei über 14.000 Votes, also das bezieht sich jetzt auf Postal, also geht gar nicht.
Nee.
Also es muss wirklich schlecht sein. Also wir empfehlen es nicht.
Definitiv nicht.
Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt auch 2 Stunden gesprochen und das schon so einiges zusammen getragen. Wenn jetzt nicht noch irgendeine ganz wichtige Frage aus dem Chat kommt. Nein, kommt nicht. Zeitungen, PC-Games, das haben wir schon geklärt. Ist auch nochmal laufen heute. Ja. Das ist nochmal der Hinweis auf die Sache mit den Filmen. Noch was Wichtiges, was wir sagen müssen?
Ich denke nicht.
Okay.
Noch ein paar einzelne Spiele, da passt jetzt, glaube ich, nicht mehr rein.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir haben auch ein bisschen anregen können, das ein oder andere Spiel sich nochmal anzusehen. Und
es gibt tolle freie Spiele. Das muss ich nochmal sagen.
Ja, die sind noch nicht so richtig im Pad. Also vielleicht können wir uns dann auch gleich ein bisschen Mühe geben, damit dann auch die Hörer was davon haben. Und nicht nur, dass wir nicht nur Werbung machen für irgendwelche teuren Spiele, sondern dass man eben auch freie Spiele hier nutzen kann.
Und machen kann, wenn man möchte.
Machen kann, ja, genau. Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, die Adventures kann man selber machen. Ja, das wäre sowieso ein wichtiger Hinweis, dass man, also Text-Adventures kann man selber machen, wahrscheinlich auch andere Spiele kann man selber machen. Also das können sich viele Leute engagieren und dann gibt's halt mehr und wenn es dann frei ist, umso besser. Ja, dann vielen Dank auch an die Leute im Chat und natürlich an euch beide und dann bis demnächst.
Ja, danke, Maha.
Ja. Hat Spaß gemacht.